Unsere Welt befindet sich in einem großen Wandel. Wohin wird uns diese Reise führen? Wir wissen es alle nicht. Aber es liegt an jeder einzelnen Person, den Kurs mitzubestimmen. Es liegt an dir, es liegt an mir, es liegt an uns. Es braucht Mut, es braucht neue Wege, es braucht aktive Veränderung. Verändern wir uns selbst, dann verändern wir unser Umfeld. Fangen wir damit an. Jetzt. Change will dich dazu inspirieren. Durch Gespräche mit Menschen, die den ersten wichtigen Schritt bereits gesetzt haben.
Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Diesmal bei uns zu Gast Katharina Sabernik. Sie ist Ethnomedizinerin, Medizinerin sowie Künstlerin. Aufgewachsen in Österreich, während der Schulzeit hat sie viel Sport betrieben, unter anderem ist sie über 6 Meter weit gesprungen, kam dann nach Wien, hat eine Scherzo-Ausbildung gemacht. Während eines 6-wöchigen Aufenthaltes in Lhasa in den 90er Jahren hat sich der Wunsch in ihr manifestiert, Medizin zu studieren. Und in den folgenden Jahren bzw. Jahrzehnten hat sie dann sowohl ein Medizinstudium als auch ein Ethnomedizinstudium mit einem Doktorat abgeschlossen. Sie hat zahlreiche Publikationen und auch mehrere FWF-finanzierte Wissenschaftsprojekte positiv absolvieren können. Das noch laufende Wissenschaftsprojekt ist dem Thema der gestrickten Anatomie gewidmet. Es gibt also zahlreiche Themen, über die wir plaudern können, und noch einige Themen, die ich jetzt gar nicht angesprochen habe. Viel Freude beim heutigen Podcast. Ja, liebe Katharina, vielen herzlichen Dank fürs Kommen.
Gerne.
Ich freue mich auf unser Gespräch. Themen gibt es ja genug. Und wie wir ein bisschen vorbesprochen haben, ich würde wirklich mit so ein bisschen deiner Lebensgeschichte anfangen. Ich weiß, du bist in Oberösterreich geboren, bist dort in die Schule gegangen, gehen wir es ein bisschen durch. Du hast dann eine Scherzo-Ausbildung gemacht, bevor du zu studieren angefangen hast. Stimmt das?
Mhm. Also ich habe in Oberösterreich maturiert und habe in Oberösterreich eine Massagelehre gemacht.
Genau.
Und nach der Massagelehre habe ich in Wien die Scherzo-Ausbildung gemacht. Dann habe ich erst zum Studieren angefangen.
Ja. Weil du wirklich vorher nicht studieren wolltest?
Nein, ich habe eigentlich angefangen, Völkerkunde. Mhm. Das war ganz parallel, wie ich nach Wien gekommen bin. Und da habe ich aber, ist mir der Zugang nicht so gelungen, inhaltlich und so. Und habe das eigentlich beiseite gelegt und habe mich wirklich auf Scherzo und Massage sozusagen fokussiert. Und im Rahmen der Scherzo-Ausbildung und dann auch in der Weiterführung, ich habe ja Kurse auch betreut, habe ich das Gefühl gehabt, das reicht mir nicht, das Wissen, das, wo es ums Scherzo geht. Das ist wunderbar, was Tolles, aber ich will medizinisch mehr wissen. Ja. Und dann war es eigentlich so, ich bin dann nach Lhasa gefahren und entschieden habe ich mich in Lhasa, dass ich Biomedizin studieren will.
Wirklich?
Ja.
Wann war das?
Das war 95.
95?
Ja.
Okay, das war früh.
Ja.
95?
Ja. Also, wenn es nicht 96 war, aber an sich, glaube ich, war es 95.
Und warum bist du nach Lhasa gefahren?
Das hat mich interessiert.
Ja. Und das ist damals auch ganz gut gegangen. Ich war, glaube ich, 97 oder 98 zum ersten Mal in Lhasa über Chengdu. Und das
war über Chengdu, genau.
Nicht so problematisch reinzukommen.
Ja, da hat man eine Reisegruppe zum Reinkommen gebucht und man hat aber länger bleiben können, ganz legal. Okay. Das war kein Problem. Und ich war damals 1,5 Monate oder so.
Du warst 1,5 Monate?
Ja.
Okay.
Ja. Und ja, da habe ich mich damals ja sehr viel mit traditioneller chinesischer Medizin eigentlich beschäftigt. Aber die tibetische Medizin hat mich auch schon sehr interessiert damals. Und ja, dann habe ich eigentlich beschlossen, Medizin zu studieren. Und ich habe eigentlich nie vorgehabt, tibetische Medizin studieren im Sinne einer Ausübung, hat mich aber immer interessiert. Und so habe ich dann zum Medizinstudieren angefangen und genau, ist eigentlich ein ähnlicher Werdegang.
Ich habe gestern bei der Apothekerkammer einen Vortrag gehalten für Pharmazeuten und die Dame, die mich vorgestellt hat, hat gesagt, Florian Ploberger, Mediziner und tibetische Mediziner. Und dann habe ich gleich, also nicht gleich, aber halt während des Vortrags, Bitte entschuldigen, ich bin kein tibetischer Mediziner.
Ja, der.
Genau. Also es ist doch ein Unterschied. Wir machen das mit einem anderen Blickwinkel drauf, so ungefähr.
Ja, es ist eine tolle Erweiterung. Ich sehe mich eigentlich als Vermittlerin, als Brücke zwischen diesen zwei Denkweisen, aber jetzt nicht in einer praktizierenden Form.
Und Medizin hast du ja studiert und wolltest auch nur, also du wolltest nie den Turnus machen, ein Fach, oder war das schon am Anfang angedacht?
Doch, ich habe schon vorgehabt, ein Fach zu machen. Also mich hätte in erster Linie Neurologie interessiert oder auch nur den Turnus zu machen, das war offen. Aber weil ich zum Medizinstudieren angefangen habe, bin ich auch wieder sozusagen zur akademischen Völkerkunde gekommen und habe dann dieses Studium Ethnomedizin
Genau.
studiert, das ein individuelles Diplomstudium war beim Armin Prinz. Und dadurch bin ich sozusagen auch akademisch wieder zu den Völkerkunde oder Kultur- und Sozialanthropologie gekommen und habe meine Diplomarbeit über tibetische Medizin im Kloster Kumbum gemacht und später die Dissertation dann
Genau.
über die Wandbilder.
Ja.
Und das war eben dann der Punkt, dass ich eigentlich während Medizinstudium immer schon auch wissenschaftlich aktiv in diesen
Okay.
medizinanthropologischen Sachen war. Und dann ist es, hat sich das Leben so ergeben, dass ich keinen Turnus gemacht habe,
Okay.
sondern ein Forschungsprojekt gekriegt habe und dann ist das nächste Forschungsprojekt gekommen
Und dann das nächste Forschungsprojekt.
und dann haben sich die Dinge eben anders entwickelt.
Perfekt, ja.
Ja. Aber es war eigentlich schon geplant, dass ich's auch praktisch mache. Aber es war mit einem offenen Ausgang, sagen wir
Ja.
so.
Gehen wir nochmal nach Lhasa zurück. Du warst in Lhasa.
Ja.
War da ein Moment, wo du beschließt, Medizin zu studieren? Also war
Ja.
das so ein.
Also ich bin mit der Frage hingefahren.
Okay.
Also es hat mich schon länger beschäftigt, soll ich es machen oder nicht. Ich war 26 oder so. Und also mit 26 habe ich dann zum Studieren angefangen. Aber es hat mich eben in der ganzen Shiatsu-Zeit schon beschäftigt.
Okay.
Ist ja doch ein großer Weg. Und komischerweise, was mich abgehalten hat, früher Medizin zu studieren, war das Sezieren.
Wirklich?
Ich wollte nicht
Ja,
sezieren.
ja.
Und umgekehrt beschäftige mich doch so sehr mit
Genau.
Anatomiegeschichte und mit dem Thema, wie geht man mit Humanmaterial um und mit Anatomie. Das
Ja.
war ein ganz wichtiger Teil. Aber es war tatsächlich auch der Teil, der mich ursprünglich abgehalten hat.
Und als du dann seziert hast, also wir hatten ja einen kleinen Sezierkurs am Anfang und dann einen großen,
Ja,
genau.
ja.
War das dann wirklich so, wie du gedacht hast, etwas, was du nicht machen möchtest?
Gar nicht.
Oder?
Zu dem Zeitpunkt, wo ich mich entschlossen habe, waren diese Probleme eigentlich nicht vorhanden. Also wenn ich jetzt sage, ich habe es geliebt, dann ist es übertrieben,
Ja.
aber es hat mich unglaublich fasziniert.
Okay.
Also wirklich reinzuschauen und das zu machen,
Ja.
zu lernen, da war natürlich auch ein Lerndruck, aber das war okay. Ich habe es sehr gern gemacht. Und also dieses Sezieren in der Dreidimensionalität, den Körper wahrzunehmen, das Innere, das hat mich schon sehr, sehr fasziniert.
Also, wir haben irgendwie, glaube ich, zu viert an so einem Leichnam ja seziert, 3 Monate lang. Mit den Kollegen, wo ich jetzt damals seziert habe, bin ich jetzt noch irgendwie befreundet. Das hat uns irgendwie zusammengeschweißt, weil sonst studiert man ja doch in seiner eigenen Geschwindigkeit, jeder macht sein Ding. Und es, also ich will nicht sagen, dass es anonym ist, aber diese 3 Monate, wo man sich da täglich trifft und da, das war schon irgendwie so ein Treffpunkt, habe ich
Ist schon
gefunden.
sehr was Spezielles. Ja, bei uns war es auch relativ lang, kollegial, aber es ist dann verlaufen.
Ja.
Mit einer Kollegin habe ich dann schon eigentlich sozusagen die ganze Vorklinik gemacht, aber die hat dann aufgehört zum Medizinstudieren. Ja, das sind andere Biografien wieder.
Ja.
Ja.
Und die 2 Studien sind, also das ist ja doch beides Fächer, wo man was lernen muss. Also das ist sich ausgegangen für dich. Also ich meine, du hast es ja doch parallel gemacht.
Ja.
Das hast du geschafft.
Ja, also Medizin ist klar, dass da viel zum Lernen ist. Bei den Sozial- und Geisteswissenschaftlichen, das
Mehr
sind es mehr
Spielzeug,
die Arbeiten
ja.
und das Reflektieren über bestimmte Sachen lesen. Ja, ich habe ja, glaube ich, doch an die 10 Jahre Medizin studiert, habe parallel eben das zweite Magisterstudium gemacht und habe aber nebenbei immer Scherzo gemacht.
Bis heutzutage, oder?
Bis heute,
Ja,
ja.
ist einfach dein Ding.
Ja.
Was liebst du an Scherzo?
Das liebe ich an Shiatsu. Also ich bin ein sehr manueller Mensch. Das ist mit den Strickobjekten so, das ist mit Shiatsu so. Ich koche gerne, ich bin sehr haptisch orientiert an und für sich. Da würde ich aber, könnt ihr normale Massagen auch machen. Was beim Shiatsu das Tolle ist, und das ist bei der Akupunktmassage auch, dass ihr, deswegen habe ich eigentlich die Massagelehre gemacht, wegen der Akupunktmassage.
Okay, dazu ist meine Geschichte.
Dass diese Meridiane, das hat mich schon sehr fasziniert, nicht nur von der Theorie, es hat mich auch fasziniert, aber von der Effektivität her. Ich bin ja zur Akupunktmassage gekommen durch eine Sportverletzung und die normalen herkömmlichen Physiotherapien, Massagen haben mir nicht geholfen. Die Akupunktmassage schon. Ja. Wenn du es direkt spürst, dann weißt du, das kann was. Und beim Shiatsu das Gleiche. Und mittlerweile ist einfach, es ist so ein meditativer Zustand. Da spielen sie so viele feinenergetische Sachen ab. Und wenn man merkt, die Leute sind glücklich nachher, ist einfach, mach gern. Ich könnte es nicht als Vollberuf machen. Das ist mir zu anstrengend, ist körperlich schon anstrengend. Ja. Aber so immer ein bisschen, nebenbei die anderen Sachen, ist nach wie vor schön.
Ich habe doch ziemliche Parallelen in unserer Bio, gell? Weil ich habe ja auch Sport gemacht.
Ja.
Und habe relativ spät, also spät mit 18 halt, in der 8. Klasse erst entschieden, dass ich Medizin studiere. Habe dann in Wien Medizin studiert und eine klassische Massageausbildung gemacht.
Ja.
Hat mich überhaupt nicht befriedigt, weil ich eben nicht gerne mit dem Körper arbeite. Ein Freund hat dann die APM-Ausbildung gemacht, dann war ich dort. Und das hat mich aber nicht befriedigt, weil irgendwelche Dinge geschehen sind, die ich nicht nachvollziehen konnte. Also für mich war dann die APM so ein Weg in Richtung Akupunktur. Und so bin ich zur chinesischen Medizin gekommen, also über die APM. Das war irgendwie so ein, mich hat es fasziniert und ich habe es nicht verstehen können, was geschieht.
Ja.
Und habe dann in der chinesischen Medizin halt irgendwie Antworten gesucht. Und für mich war das irgendwie ganz schlüssig dann. Also chinesische Medizin ist irgendwie so ein schlüssiges System, habe ich gedacht.
Ja, ist es ja grundsätzlich auch, ist auch immer die Frage, kann man es erklären oder nicht? Nein, man kann es sich erklären, eventuell von Seiten der Konzepte. Aber ja, die Akupunktmassage war mir dann tatsächlich auch zu wenig haptisch. Ja, und das Shiatsu ist wirklich sehr haptisch und es ist dann wirklich zu spüren, geht das auf oder... Das hat mich dann am meisten angesprochen und ich mache ausschließlich eigentlich Shiatsu, wenn ich in der Richtung was mache.
Bist du eine, die sanft arbeitet oder bist du eine, die...
Ich habe so gelernt, dass die feinen Reize die effektiveren sind als die starken. Also das habe ich schon auch bei der Akupunktmassage schon gelernt. Ja. Und beim Shiatsu spüren soll man schon was, aber... Also, dass man über den Schmerz gehen würde,
Vorteil als Therapeutin, weil wenn du immer viel Kraft einsetzt, also es gibt ja doch jede Menge ältere Shiatsu-Therapeuten, die mit den Gelenken Probleme haben und dann wird man sowieso zwangsläufig sanfter. Aber wenn du eh schon sanft arbeitest, dann kannst du das mit 85 auch noch ausüben, so ungefähr.
Das ist die Frage, die stelle ich mir auch manchmal. Ja. Wie lange kann man das eigentlich machen? Und dadurch, dass ich es ja nicht als 40-Stunden-Job mache, kann man natürlich viel länger machen. Mhm. Aber so ist es ein bisschen im Grunde auch ein Fitnessausgleich, wenn man so sagen will. Ja. Doch, man selber auch beweglich bleiben muss. Und jenseits der herkömmlichen Bewegungen wie Gehen oder Laufen oder irgendwelche Übungen, auch ein Teil der Selbstfitnesserhaltung.
Wobei, du hast ja richtig arg viel Sport gemacht.
Ja.
Genau. Was Cross-Country? Also ich weiß gar nicht.
In meiner Jugend habe ich tatsächlich auch Cross-Country gemacht, aber ich habe in erster Linie Weitsprung, Leichtathletik. Genau. Weitsprung, da war ich international tätig. Gut, und ich habe aber Mehrkampf auch gemacht.
Ja, okay.
Ich bin über Körpergröße hochgesprungen.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie vielfache Körpergröße weit. Also 6, irgendwas um die 6,20.
Wirklich 6,20 Meter?
Ja, über 6,20. Ich glaube, ich habe sogar noch einen österreichischen Juniorenrekord, aber das kann ich nicht belegen, das weiß ich jetzt nicht sicher.
Aber arg.
Ja.
Wie viel Schnellkraft du hast.
Ja, also. Das war so. Aber ich habe dann mehr oder weniger mit der Matura aufgehört. Ich habe eine Meniskusverletzung gehabt und habe ein bisschen für mich auch die Sinnfrage gestellt gehabt.
Sport.
Ja. Aber ich meine, es ist schon an was zu arbeiten. Und vielleicht passt es zum Gespräch dazu. Für mich war das, also der Sport ist okay, das ist was Physisches, irgendwas Athletisches. Aber ich habe mich damals auch mit den Skispringern beschäftigt, wie die visualisieren, dass sie ihre Sprünge machen. Ich war ja Weitspringerin und habe die Sprünge visualisiert, meditativ. Schon habe mit Meditation gar nicht viel am Hut gehabt, aber ich habe das meditativ gemacht. Und in der Zeit sind meine Leistungen extrem gestiegen.
Wirklich.
Und das hat mich so fasziniert, dass ich weiß, wie viel Kraft eigentlich das Visualisieren hat.
Ich bin ja erst geschwommen, dann bin ich Langstrecken gelaufen, Halbmarathons. Und ich war mit 17, dann bin ich extra nach Wien gefahren, da war irgendein, frag mich nicht, irgendwas, irgendein Lauf. Und da war eine Marathonmesse und da war dann, ich glaube, der Toni Inauer und der Baldur Preiml.
Genau.
Genau. Und dann hat er, das war gesponsert von einer bekannten Sportartikelfirma, 200 Leute drin auf der Hofburg-Messe. Und dann hat der Baldur Preiml da eine Meditation geleitet.
Ja.
Da war ich 18.
Ja.
Und hat irgendwie Zen und die Kunst des Bogenschießens vorgestellt, ein Buch. Und das war für mich der Tor, okay, wow, da gibt's was.
Ja, genau so war es bei mir auch. Es war ungefähr die gleiche Zeit.
Genau,
Also bei mir war es ein bisschen früher 91. Vielleicht. Bei mir war es ein bisschen früher, weil ich habe ja mehr oder weniger 89 schon aufgehört. Ja. Das muss so 87 gewesen sein.
Aber die Skispringer waren damals die...
Ja, ich meine, jetzt, wenn ihr einen Sprung seht, denke ich mir, was geht in denen vor, wenn die den Sprung erwischen und dann das Halten, den Bogen halten und so weiter. Ja. Sonst bin ich beim Leistungssport eher skeptisch. Ja. Aber ich schaue trotzdem auch gerne mal Fußball spielen.
ich schaue noch immer, also natürlich Schwimmen und Laufen und habe immer das Gefühl, ich muss nur ein Zehntel sehen von einem Schwimmer und weiß genau, erstens, ob er gut ist und zweitens, wie fühlt er sich. Also ich kann sofort andocken an seinem an seinem
Zustand. Ja, wenn du es selber gemacht hast.
Genau. Mach mal, oder gehen wir ein bisschen zur tibetischen Medizin, machen wir diesen Riesensprung.
Mhm.
Ethnomedizin hast du gemacht, du warst in Lhasa.
Mhm.
Jetzt, klar, ist der Weg schon ein bisschen vorgeebnet in Richtung tibetische Medizin. Auch da gibt es ja viele, viele Wege, wie man sich damit beschäftigen kann. Schilder ein bisschen deinen vertiefenden Weg in Richtung tibetische Medizin.
Also, Lhasa war nicht mein erster Aufenthalt im tibetischen Kulturraum.
Okay.
Ich war vorher, habe ich eine China-Reise eigentlich gemacht, weil ich ja mit Shiatsu verbunden war, zu traditionellen Medizinthemen. Und eigentlich meine erste Station, ich war in Peking und ich habe gewusst, wo ich hin will, aber bin ohne Chinesischkenntnisse dort hingefahren, mit 24 oder so. Und habe gewusst, ich muss nach Lanzhou, weil Lanzhou ist also die Stadt mit dem Flughafen, wo ich dann nach Labrang komme. Also das Kloster Labrang ist so nordöstliches Tibet. Und das war sozusagen also erste Übernachtung war in Lanzhou, zweite Übernachtung innerhalb von China
schon dort.
War in Labrang.
Ja, ja.
Und da bin ich im Kloster rumgelaufen und da bin ich dann schon
Warum wolltest du dort unbedingt hin?
Ist mir empfohlen worden.
Aber mit Shiatsu, das ist ja weniger.
Nein, aber wenn man schon einmal sagt, man fährt nach China, dann sagen dann die Leute, dann, da gibt es das auch noch. Bin dann später nach Shanghai und in einer Klinik in der Nähe von Shanghai. Also habe mir dann schon so Kliniken angeschaut. Aber ich habe mir damals auch schon die Klosterklinik in Labrang angeschaut und habe dann mit Leuten gesprochen und habe mir auch die medizinische Fakultät angeschaut. Da bin ich aber noch gar nicht so sehr auf diese Wandbilder, die später so wichtig geworden sind, gestoßen. Aber was ganz klar war, es war nur dazu mein Geburtstag, an dem Tag, wo ich in Labrang angekommen bin, war das...
Frühjahr, oder? Du bist im Frühjahr geboren, oder?
Genau, 7. April.
Genau,
bin ich dort angekommen. Warum ich zu der Zeit gefahren bin, weiß ich nicht, aber das war damals so. Und es war ganz klar, der Ort wird für mich noch einmal wichtig werden. Ja, und dann später bin ich eben nach Lhasa gefahren und dann war ich ja oft in Amdo, also nordöstliches Tibet, im Kloster Kumbum. Es war aber immer, dass mich das sozusagen akademisch-kulturell interessiert hat. Also ich habe nie die Idee gehabt, ich will dorthin fahren und das zu lernen. Ich war in Peking durchaus und habe einen Akupunkturkurs gemacht, was ich zwar dann nie angewendet habe, aber das hätte man doch, könnte dann mit dem Medizinstudium einmal in die Richtung gehen. Aber das war in der tibetischen Medizin nicht so, aber es hat mich immer fasziniert, ich habe immer viel darüber gelesen. Dann ist die Diplomarbeit gekommen, wo ich sozusagen über eigentlich 3 Jahre immer wieder längere Aufenthalte gehabt habe im Kloster Kumbum und war so eine Art Beiwagerl und habe zugeschaut, wie die Ärzte dort arbeiten. Und das war einfach irrsinnig spannend. Das eine war die Sache, wie sie es einfach machen, wie sie Arzneien herstellen oder wie das überhaupt abläuft mit der Apotheke. Aber einfach, was schon sehr faszinierend war, ich war ja beim Tulku Dashi Rinpoche, der sozusagen dort die Inkarnation, die Medizininkarnation war. Und ich war in erster Linie bei ihm ja Beiwagerl. Einfach die Haltung, wie er mit den Leuten umgeht. Weil bei uns heißt es immer, Arzt nimmt die Zeit oder hat keine Zeit. Da sind ein Haufen Leute im Zimmer, vor dem Wartezimmer genauso. Er hat auch nur 5 Minuten Zeit gehabt pro Patient, aber mit welcher Aufmerksamkeit er das gemacht hat, also die Leute wahrzunehmen, ernst zu nehmen, das war schon sehr beeindruckend. Da hat man gemerkt, also der macht ja diese grüne Tara-Meditationen und so. Der ist so im aktiven Mitgefühl schon ganz, ganz stark gewesen. Und das ist was mir persönlich auch wirklich sehr wichtig war oder wo ich sehr viel mitgenommen habe.
Und er hat sowieso, also sprachlich habt ihr euch wie?
Ich habe einen Übersetzer gehabt.
Okay, du hast einen Übersetzer gehabt. Das ist natürlich fein.
Ja.
Und du warst dort, also während der Diplomarbeit, über 3 Jahre immer wieder?
Ja, nur für die Diplomarbeit war das über 3 Jahre. Also ich war so oft in Wirklichkeit, weil meine Ferien waren immer da. Also das war dann schon, ich bin auf Ferien und das war dann gar nicht geplant, dass es irgendwie beruflich relevant ist am Anfang. Ich war einfach gern dort und der Großteil aller Sachen waren ja selber finanziert. Das war meine eigene Reise und für die Diplomarbeit habe ich dann einmal ein bisschen ein Stipendium gekriegt.
Na klar, es war eigentlich also ohne Ziel. Das war einfach,
Und dann war ich, glaube ich, 2001 wieder, auch in Kumbum und auch in Labrang. Und da habe ich, also im Jahr davor, habe ich schon Fotos gemacht von den Wandbildern. Und da war ich dann wieder dort. Wollte ich einfach nur dort sein. Und dann habe ich auch die Fotos mitgehabt und da habe ich meinen Mann getroffen, den Michael.
Den habe ich
in Labrang getroffen.
Die Lungen, ne?
Genau. Und wir haben uns die Bilder gemeinsam angeschaut und waren irgendwie fasziniert voneinander.
Ja. Und von den Bildern.
Genau. So hat das alles angefangen. Ja. Und daraus ist ja dann eine Dissertation geworden.
Die ich jetzt nochmal angeschaut habe. Ich ziehe wieder den Hut, die ist ja online, also für die wollen, 500 Seiten an den Prinz als Betreuer.
Ja.
Jeder Satz am Punkt, also das ist ja, da stecken tausende Stunden Arbeit, also steckt einfach viel Arbeit drin.
Da steckt viel Arbeit drin. Viel Arbeit. Also ich habe mich da ja lang damit beschäftigt, einfach auch so, mehr oder weniger ehrenamtlich, aus Interesse. Und dann hat mir damals der Manfred Kremser vom Institut gesagt, gemeld doch eine Dissertation an. Und dann gesagt, muss ich das machen? Ich will eigentlich Medizin studieren. Und habe dann eine Dissertation angemeldet und letztendlich habe ich es dann auch fertig gemacht als Dissertation.
Ja.
Ich hätte es ursprünglich vielleicht mehr als Coffee-Table-Book gemacht, aber dann habe ich es halt doch wirklich wissenschaftlich gemacht.
Total.
Ja.
Und 2017 dann?
Promoviert.
Promoviert, ja.
Genau.
Nett, Frau Doktor, Doktor.
So ist es.
Super, oder?
Ja. Und aus diese Wandbilder, das sind ja diese Baumgleichnisse. Und jeder Baum steht eigentlich für ein Kapitel im Erklärungstantra. Und jeder Stamm ein Subkapitel und jedes Blatt ist entweder ein bestimmter Absatz im Erklärungstantra oder es ist eine Arznei oder eine Pathologie oder ein anatomischer Begriff. Also geht es ganz viel um Terminologie. Und aus dem ist dann die Datenbank entstanden, die ich mit der Staatsbibliothek zu Berlin gemacht habe.
Also kurz von wegen Datenbank. Also ich mache ja auch diese Übersetzung, also nicht Datenbank, aber Übersetzung. KI mit Übersetzungen, hast du dir Gedanken gemacht, werden die uns schnell überholen, Datenbanken sinnlos machen und oder nicht?
Also ich habe das ganz, ganz altmodisch gemacht, Excel-Tabelle. der Begriff, in welcher Quelle kommt der vor, wie wird er identifiziert, manuell alles eingegeben. Ich war 2014, wie wir das Symposium gemacht haben, war ich einen Monat später in St. Petersburg, die haben sich mit Literaturverarbeitung beschäftigt. Und da ist es nur mehr darum gegangen, einscannen oder tibetische Texte einscannen und mit einem Texterkennung, Buchstabenerkennungsprogramm die PDFs rauszuholen und oder nicht nur PDFs, sondern eben digital zu erfassen, digital lesbar zu erfassen und dadurch weitere Datenverarbeitung zu machen. Ich meine, was sich heute abspielt, das ist faszinierend auf der einen Seite, unheimlich auf der anderen und nicht mein Business.
Voll. Gehen wir kurz oder auch länger, das Anatomie-Symposium 2014. Ich weiß nicht, wie viele Referenten waren, 15 ungefähr?
Du weißt, ja, wird so gewesen sein. Ja.
Unendlich liebevoll von dir organisiert. Ich habe noch immer die Tasche zu Hause, die bedruckte, genau, die möchte ich eigentlich gar nicht verwenden, die sind in der Schublade. Genau. Das war schon gelungen. Also es war
ein sehr schönes Symposium, finde ich auch. Ja.
Also viele Dinge waren gelungen. Also ich habe, also um mal meine Perspektive, erstens durfte ich referieren, das war fein. Der Wangdi war da, mein befreundeter Lehrer, viele nette Kollegen waren da. Der Stefan hatte fantastische Anfangsrede gehalten irgendwie. Und es war einfach so liebevoll organisiert von dir. Also es war einfach nett.
Ja, das liegt so ein Gewissen dran, gerade dran, dass ich auf mehreren kleineren Symposien vorher war oder kleineren Konferenzen, wo auch immer nur sagen wir 20 Leute waren, wo immer nur ein Pendel war, in relativ viel Oststaaten, also in Rumänien, in Armenien, in St. Petersburg und so. Und die waren unglaublich gastfreundlich. Also da spielt das noch eine viel größere Rolle, die Leute zusammenzubringen, sie zu bewirten, ihnen ein bisschen ein Kulturprogramm zu bieten. Und da haben wir gedacht, das ist so schön. Das krasse Gegensatz heutzutage sind reine Online-Seminare. Aber heutzutage ist es ja oft auch so, du veranstaltest das Symposium, die Leute kommen, tragen sich selber vor und fahren wieder. Dabei geht es ja um das Netzwerken und sich miteinander zu verbinden und sich die Leute wohlfühlen. Und ich würde das auf jeden Fall vielleicht nicht genauso wieder machen, aber schon in die Richtung das wieder machen.
Ja. Ich weiß noch, du bist vorher, ich glaube, im ersten Bezirk und du bist gekommen und hast mir noch sogar ein kleines Geschenk gebracht. Werde ich nie vergessen, wie nett. Dann waren wir am Heurigen und so. Also es waren einfach nette Dinge.
Ja.
Ich bin dem Südkoreaner gegenüber gesessen, also nur so Running Gag Geschichte, weil ich mag ja eigentlich, also ich mag keine größeren Events und ich schweige lieber eigentlich.
Ja.
Und er auch. Und wir sind da 2 Stunden uns gegenüber gesessen, beide kein Wort gesagt. Wirklich nicht. Ja. Am Schluss waren wir dann froh, dass wir die Karten ausgetauscht haben, das war's.
Ja, der Cha, der hat mich dann auch nach Südkorea eingeladen. Genau. Der kann schlecht Englisch. Ja, ja. Der ist da ganz scheu.
Genau. Aber es war halt so tiefes Verständnis. Er ist gesessen, wir haben beide geschwiegen. Ja. Genau, und mich hat er dann eben auch nach Südkorea eingeladen.
Stimmt, den hat er auch eingeladen. Genau.
Ich bin dann nicht gefahren, aber es war einfach eine nette Geste auf jeden Fall.
Ja.
Schön war es.
Ja. Genau. Ja. Also so kleine Symposien sind ja oft tatsächlich ertragreiche, aber die Großen haben wieder eine andere Qualität. Ja. Da ist halt dann oft der Bienenkorb, wo alle zusammenkommen und es ist alles ein bisschen unverbindlicher. Aber man kann natürlich trotzdem ganz andere Leute treffen und hat eine andere Qualität.
Also ich kann mich wirklich gut erinnern und witzigerweise, ich kann mich eigentlich gar nicht so an die Vorträge erinnern, also die Inhalte. Manchmal kann ich mich ja wirklich an Inhalte von Vorträgen erinnern. Manchmal sind es ja irgendwelche Informationen. Aber da kann ich mich wirklich, okay, wir waren im Raum und es war gemütlich und wir haben es fein gehabt. Also es war so schöne Stimmung einfach.
Ja, danke. Aber ich habe es auch in guter Erinnerung.
Ja, war echt schön, dass du es gemacht hast. Und das eine Foto haben wir und das werden wir dann irgendwie...
Genau.
Danke, dass du es ohne Balken noch geschickt hast. Ich hatte
ich habe es dann gefunden.
Ja, hatte nur diesen Balken irgendwie dabei.
Ja,
genau.
Ja.
Und die Menschen, die du eingeladen hast, die waren ja ziemlich handverlesen.
Im Grunde habe ich aber alle gekannt.
Alle, okay.
Ja, den Wangdu habe ich auf Empfehlung gekriegt, das ist richtig.
Genau.
Aber die Janet Gatzu, mit der habe ich vorher schon Kontakt gehabt, und Natalia Bolsakova, Cha, die habe ich alle vorher schon gekannt, entweder durch durch Yastam oder Ayats. Bei der Natalia weiß ich jetzt gar nicht, wo ich sie kennengelernt habe, aber doch, das weiß ich, in Ulan-Ude habe ich sie kennengelernt. Wir waren in Ulan-Ude und da habe ich sie kennengelernt.
Weil du warst doch, obwohl wir fachlich teilweise Überschneidungen haben, doch manchmal an ganz anderen Stellen der Welt, wo ich nicht war. Ulan-Ude zum Beispiel war ich nie.
Ja, ich habe mehr den Norden sozusagen abgetastet. Ja. Ich war nur einmal in Bhutan und Sikkim. Ja. Kathmandu nur am Flughafen, beim Umsteigen. Also Indien ist halt, da habe ich wenig Erfahrung. Dafür war ich im Laprang, ist ja eben Nordost-Tibet, da ist aber auch schon viel mongolische Kultur. Ich war dann oft da in der Mongolei und dann eben bei den Buyaten in Buyatien. Ja,
Von dort, also ich habe natürlich Bilder vor mir von Fotos, aber sonst habe ich, da ich nicht dort war, also vielleicht kannst du ein bisschen schildern, das Leben dort, wie sie mit dir umgehen.
In der Mongolei oder in Buyatien?
In der Mongolei mal.
Die Mongolei, dadurch, dass sie ein bisschen russisch sozialisiert ist, ist vom Verhalten schon europäischer wie wir, obwohl sie eine stark tibetische Kultur auch haben. Das ist eigentlich das Interessante, dass sie so beide Kulturen irgendwo auch haben. Aber es ist schon, ich hab's eigentlich immer diese Achse, Buyatien, Mongolei, Nordost-Tibet, Lhasa bis Indien. Das ist eine Nord-Süd-Achse, wo diese ganze tibetische Buddhismus sich verbreitet hat. Das ist so eine Nord-Süd-Achse. Und das ist schon ganz stark spürbar. Die Verbundenheit zwischen all diesen Regionen, die ist schon sehr stark spürbar, dass sie da irgendwo eine Ähnlichkeit haben. Und die Medizinkultur ist ja bei allen die traditionelle, ist ja eigentlich die tibetische Medizin.
Aber
mit Eigenheiten halt regional.
Genau, mit Eigenheiten. Jetzt im Bereich der tibetischen Medizin, also was wären jetzt die mongolischen Eigenheiten der tibetischen Medizin?
Ja, es ist wahrscheinlich mehr Schamanismus ursprünglich dabei. Ja. Was ich nicht weiß, ob das jetzt erst durch den Sozialismus gekommen ist, dass auch mehr TCM dabei ist, also Akupunkturen auch sehr viel, machen auch viel Aderlass, und zwar rustikalen Aderlass. Da ist mir gesagt worden, das hat mit Genghis Khan zu tun, aber in der Mongolei hat alles mit Genghis Khan zu tun. Das führt, kommt immer wieder da auf das zurück. Was natürlich, also gerade dann in Buyatien ist, dass die zwar Arzneimittel haben, die einen gleichen Namen haben wie in Lhasa oder in Südindien, aber dass sie verbinden botanisch ganz andere Pflanzen, die halt regional dann dort gibt. Da merkt man, dass unter einem bestimmten tibetischen Namen man oft ein großes Spektrum hat an möglichen Identifizierungen.
Und sie studieren den Güshi in tibetischer Sprache?
Grundsätzlich ja, also von der Mongolei weiß ich das jetzt sicher. Bei den Buyaten ist ganz viel, aber einer bei den modernen Mongolen, also die im Kloster studieren, tun sie in tibetischer Sprache studieren. Okay. Aber ansonsten ist das sozusagen in kyrillisch-mongolisch übersetzt und die lesen das in kyrillisch-mongolisch. Und im Grunde ist es bei den Buyaten das Gleiche. Da sind wirklich nur ganz speziell Gelehrte, eher die Kloster assoziiert sind, die dann auch tibetisch können. Aber momentan ist ja eher in Buyatien das Problem, dass Buyatisch selber eigentlich an den Rand gedrückt wird und die Leute eigentlich in den Schulen Russisch lernen.
Weiß gar nicht, ist der Güshin die russische Sprache?
Ja.
Okay. Dann könnten sie darauf zurückgreifen.
Das können sie schon, genau. Also das ist auch komplett, soweit ich weiß, übersetzt.
Kann sein. Weil mongolisch ist es, glaube ich, nur.
Ist komplett übersetzt. Okay. Also auf jeden Fall gibt es eine Fassung aus der inneren Mongolei, eine komplette, aber ich glaube, es gibt auch aus der äußeren eine.
Weißt du, wann die gemacht haben, die Übersetzung?
Also es ist auf jeden Fall eine, die, ich sage einmal, in den 90ern, frühen 2000ern gemacht worden ist.
Also relativ spät.
Ja, die eigentlich im Rahmen dieser Revitalisierungsbewegungen gemacht worden ist. Es gibt auf jeden Fall eine Übersetzung ins Russische, die habe ich sogar selber zu Hause, die ersten zwei Tantras, die ist aus um die Jahrhundertwende 1902, 1904, sowas.
Das ist ein Buch von?
Ja.
Okay. Qualitativ, kannst du was sagen, ist die Übersetzung?
Kann ich jetzt nicht wirklich sagen, aber soweit ich es mitgekriegt habe, ist es jetzt nicht eine philologische Übersetzung, sondern da ist man eher zusammengesessen und der eine hat gesagt, was dem anderen gesagt, was das bedeutet und der hat es auf Russisch dann hingeschrieben.
Ja. Und botanische Bezeichnungen?
Durchaus, die Fassung ist mit lateinischen Vorschlägen dabei. Ja.
Mit lateinischen Bezeichnungen?
Ja. Ja. Ist in der Datenbank drinnen.
Ja. Bei der Datenbank musst du ja auch Stunden, Wochen, Monate gesessen sein, oder um das einzuspeisen.
Ja. Es hat sich auch über den Laufe der Zeit entwickelt. Ja. Ich habe da einfach einmal angefangen, nur für mich das einmal zu machen und das ist halt dann immer mehr geworden. Und da arbeitet man schon dran. Also es hat mir immer schon ein bisschen Nackenbeschwerden auch bereitet.
Der Sprung von der Weitspringerin, du hast so viel Ausdauer. Allein diese, wir kommen ja noch zu sagen, gestrickte Anatomie, aber das geht ja auch nicht schnell. Also da sitzt du...
Das Weitspringen geht schneller.
Das komplette Ausdauer.
Da laufst du an, springst weg und landest.
100 Kilometer
rein. Nein, ich habe mit Ausdauersport nie was am Hut gehabt. Aber ansonsten tatsächlich ist so geduldige Ausdauer
schon, oder?
Durchaus was ich offenbar habe.
Sag mal so. Ja. Also Zöndu ist die bitte freudvolle Anstrengung oder so, aber du hast schon den langen Atem dafür.
Ja. Es ist ja nicht komplett abgeschlossen, das Thema, aber momentan sind andere Sachen halt wichtiger geworden.
Jetzt habe ich eh schon angefangen mit der gestrickten Anatomie. Ich habe dich zwei, dreimal schon darüber sprechen gehört und das Geniale ist, also... Es scheint es so Spaß zu machen. Ja. Es ist sowas Nettes einfach. Erzähl gerne nochmal die Geschichte. Wie bist du dazu gekommen, diese geniale Idee zu machen, zu verwirklichen, das Projekt dann? Also erzähl doch ein paar.
Also in der Tat geht bei mir alles wieder zurück auf diese Wandbilder. Ja, ja. Weil da gibt es ein spezielles Wandbild, das sozusagen über die Beschaffung des Körpers, also das vierte Kapitel im Erklärungstantra, visualisiert. Und da hat der Lob St. Schödrak, der Leibarzt des fünften Dalai Lamas, der hat einen Text dazu geschrieben. Genau. Und der hat eigentlich viel aus der Kommentarliteratur zusätzlich zu dem, was im Güshi steht, reingenommen. Ja. Und da sind ganz viele Termini, anatomische Termini dabei und so. Und das war eigentlich der Anfang, also oder ein Teil des Anfangs von der Datenbank, weil ich ja eben diese Termini alle identifiziert habe, dass ich mir halt so eine Liste gemacht habe. Und das Pharmakologische ist ja genauso in die Datenbank eingelaufen, aber das nächste Projekt, das ich dann eingereicht habe, war speziell in diese spezielle Anatomiegeschichte Tibets einzutauchen. Da war auch der Vergleich mit den Medizintankers, den anatomischen Tankers, aber auch in Bezug auf den Baum und dann auch, was gibt es für andere ähnliche Zeichen, gibt es externe Einflüsse, wie war das um die Zeit eigentlich in der europäischen Medizingeschichte. Und dann kommen wir eigentlich zurück auf dieses Thema, was mich ja eigentlich ursprünglich schon beschäftigt hat. Wie ist es mit dem Sezieren? Anatomie und Sezieren ist ja eine eigene Sache. Und wie ich Anatomie seziert habe, waren ja auch die Körperwelten in Wien. Also während mein Anatomie-Kurs waren auch die Körperwelten damals im Messebereich. Und mit der Ethnomedizin beim Armin Prinz, das war im Josephinum, da sind ja die wunderbaren dreidimensionalen Wachsmodelle. Und wenn man das jetzt verknüpft, den Bogen von der tibetischen Anatomiegeschichte bis hin zu diesen dreidimensionalen Objekten, den ethischen Fragen, die damit verbunden sind, dann kann man eigentlich auf die Idee kommen, warum nicht mit was eigentlich Erfreulichen, so wie auch diese Tankers, die sind sehr witzig, die Tankers.
Das ist super,
Die sind farbenfroh, die sind so gemacht, dass man eigentlich gern hinschaut. Warum kann man nicht auch dreidimensionale Objekte farbenfroh, freudeerregend oder zumindest einen erfreuten Blick sozusagen einfangend produzieren? Und so habe ich eigentlich einfach angefangen, anatomisch zu stricken.
Aber Ich gehe schwimmen, gehe dann in die Dusche, habe über die wesentlichen Dinge nicht nachgedacht, aber habe dann die Ideen in der Dusche absichtslos. Wie kommst du auf die Idee, die Stricknadel zu nehmen und diese, also da muss ja irgendwie eine Idee, also wie kommst du dahin? Das ist ja doch ungewöhnlich, hat noch niemand gemacht.
Stimmt nicht ganz, dass noch niemand gemacht hat, aber in der Präzision, glaube ich, hat es kaum wer gemacht. Ja. Aber also ich habe in meiner Jugend gern gestrickt, dann eigentlich nie und dann gelegentlich ein bisschen was. Es war tatsächlich ein bisschen eine stressige Zeit, wo ich mir dann auch gedacht habe, Stricken ist auch was Entspannendes und habe ich mich mit den Strukturen eben beschäftigt und dann ist es einfach immer mehr geworden. Ja. Aber es war am Anfang nicht geplant, dass ich so ein großes Objekt mache oder Projekt mache. Ja, ja. Oder dass ich halt alle Organe mache. Es war eigentlich einmal nur einmal ein Probieren. Und dann habe ich es eben öfters wo gezeigt.
Ja, ja.
Und das war ja immer wieder sehr lustig für mich, auch zu beobachten.
Nein, voll.
Es wird über Buchstaben geredet, es wird über, keine Ahnung,
nein,
historische Details. Dann kommt ein Bild mit Strick und alle.
Das war jedes Mal die Stimmung gleich viel besser. Ja. Aber alle haben zugehört.
Ja. Alle aufgerichtet, Foto.
Ja, klar. Alle waren wieder guter Laune, ja, wirklich.
Ja, und es hat einfach eigentlich das, was ich wollte, auch, dass diese Bilder, anatomische Bilder, auch was Freude auslösen können. Ja. Und auch, das ist dann schon mehr dazu gekommen, auch Freude und Interesse am Inneren des Körpers. Ja, ja. Und dann hat sich das doch in Richtung ein Projekt entwickelt.
Ja. Ja. Was waren die ersten Organe, die du gemacht hast?
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Darm, da gibt es, glaube ich, dieses Bild dazu. Aber Herz und Aorta waren auch einer der ersten.
Weil Herz ist ja gleich, ich meine, du hättest ja mit einem Nierendall anfangen können.
Nein, interessanterweise habe ich gerade mit den komplizierteren Sachen angefangen.
Genau.
Ja. 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 Aber so die Herz, Darm, Nieren, das waren schon die ersten dann. Ja. Dann Leber, da so 15, 16, 17. Ja. Waren einmal die größeren
Sachen. 10 Jahre hast du jetzt schon.
Genau, es läuft ja schon seit 10 Jahren eigentlich. Ja. Und dann ist es immer mehr geworden und teilweise habe ich dann auch mit Schnitten angefangen.
Genau, Histoschnitte.
Histoschnitte. Okay. Und dann ist das eine ins andere übergegangen.
So genial.
Ja, ja.
Und hast du irgendwie, also, ich weiß nicht, du hast das durchgezählt oder manchmal ist schwer, das ist ein Objekt oder mehrere, aber jetzt hast du ja schon 100.
Genau, es ist jetzt die Frage, was ist ein Objekt?
Genau.
Zum Beispiel, man hat die Harnblase und drunter die Prostata und dann die Samenbläschen. Ja, ist das ein Objekt oder sind es schon mal drei Organe oder womöglich nochweise, wenn es paarig sind, nur mehr Organe? Ja. Darum ist es so schwer zum Zählen, was ist jetzt ein Organ. Aber die großen Organe, sagen wir mal, wenn man nach Zhang-Fu-Objekten, Herz und Dünndarm, Dickdarm, Lunge, Niere, Blase, Leber, Milz. Ja. Das habe ich alles eigentlich schon lang fertig gehabt. Mhm. Magen hat ein bisschen gedauert, aber da habe ich dann eine besonders schöne Fassung fürs Josefinum gemacht. Mhm. Vorher, die war nicht ganz so schön. Mhm. Und dann sind ja auch ein bisschen diese narrativen Bilder dazukommen mit den Strickpüppchen sozusagen. Die dann auch verschiedene Themen angesprochen haben.
Einerseits wirklich berührend sind und auch, finde ich, Resonanz. Also die wurden ja auch vom Hospiz, also die wurden ja wirklich publiziert auch mit Recht. Das sind ja wirklich...
Ja, also da mit den sozusagen narrativen Bildern, da wollte ich halt irgendwie heikle Themen, die wichtig sind, auch auf eine liebevolle Art und Weise darstellen. Ja. Das war... Das erste war eigentlich... ein Covid-Bild, wo unsere Gesellschaft ja so zerrissen war und wo ich in der Mitte den Coronavirus als Globus, als die Pandemie symbolisiert habe und rundherum die Schlange des Asklepios und die Impfung dann, der Stab des Asklepios. Und auf der linken Seite war die Schulmedizin mit den Antikörpern und den Gerätschaften und auf der rechten Seite traditionelle Medizin. Okay. Da hast man ja du auch dankensweise einmal sogar gesagt, was wird in der TCM teilweise für leichte Fälle empfohlen oder was da für Richtlinien gibt. Ja, und da habe ich, waren das Mandarinenblätter oder Orangenblätter, ich weiß auch nicht mehr, Rotfußsalbe habe ich gestrickt und das ist alles dann auf das Bild gekommen. Genau, und dann sind ja andere Themen halt auch mit diesen Püppchen, also auch eben im palliativmedizinischen Bereich, wo sehr oft auch schwierig zum Reden ist, in so schwierigen Situationen, der eine will seinen Tod noch gar nicht wahrhaben. Mhm. Man hat aber nicht mehr viel Zeit und das eine Bild heißt ja, welche Wünsche hat man noch, wo es einfach eigentlich um klärende Gespräche gibt, wie will man die Zeit noch verbringen, die man hat, in welcher Form. Mhm. Und wenn das verdrängt wird, sind das ja oft schwierige Situationen für die Angehörigen und für die Sterbenden als solches. Und wenn das ein Impuls ist, dass man sich mit dem auseinandersetzt, dann stelle ich das Bild gern zur Verfügung.
Ja. Den Titel hast du ausgesucht, welche Wünsche?
Ja. Und dann gibt es noch ein zweites, das heißt Dasein. Das ist auch ähnlich wie beide Bilder eigentlich. Es sitzt eine schwerkranke Person auf der Couch oder liegt, das ist also wirklich in einer schwierigen Situation. Und auf der einen Seite ist der Computer, medizinischer, der Monitor und sowas. Und keiner will ja angeschlossen an allen Apparaten irgendwie so hängen und so sterben. Manchmal geht es aber auch nicht anders. Mhm. Aber auf der anderen Seite braucht es eben auch diese liebevolle Betreuung. Mhm. Und mir geht es nicht darum, dieses Entweder-Oder zu haben, sondern auf der anderen Seite eine liebevolle Person, die da ist, dass die Leute nicht allein sterben müssen. Und wo auch vielleicht was Angenehmes, was den Menschen angenehm berührt, wichtige Teile, dass die noch im Zimmer sind oder sowas. Das zeigt dieses Bild. Und dass es anregen soll, dass es sind ja oft so verstörende Szenen, wenn die Leute sagen, da nur mehr der Apparat oder alles weg und nur mehr die Blumen. Oft ist beides nicht gut, wenn es nur das ist.
Nimm mich mit durch den Entstehungsprozess. Also du hast ein Thema, das dich beschäftigt und dann machst du ein Research. Also du beschäftigst dich mit Palliativmedizin und Hospiz. Also du gehst da gedanklich komplett rein und dann kreierst du das schon gedanklich vor dir, was dann später gestrickt wird? Oder ist das so, du strickst, du schaust, also ist das so, wie ist die Reihenfolge?
Es hängt ein bisschen vom Thema und vom Prozess ab. Also die Püppchen, die gibt es ja und das bleiben ja die zwei. Ja. Aber die haben mittlerweile schon wie von der Barbie-Puppe so verschiedene Gewänder, ein Ärztemäntelchen oder ein Krankenhausgewand oder einfach normales Gewand und verschiedene Sachen und Häubchen oder nach Chemotherapie keine Haare, was auch immer. Ja. Und wie man da, also gibt ja auch ein Bild zum Schmerzteufel, also für ordentliche Schmerztherapie, der hat halt dann ein Teufelskostüm auch bekommen. Also da gibt es schon einfach ein gewisses Sammelsurium an Sachen, aber wenn ich ein Bild kreiere, stricke ich dann immer spezielle Sachen noch dazu. Es hängt dann davon ab, worum es geht. Und
wie nett.
Ja, wenn man mit so was Netten schwierige Themen ansprechen kann, wo Leute sonst vielleicht zumachen würden, dann bin ich froh, wenn man was erreichen kann.
Also wem immer ich das zeige oder wenn immer bei den, also das ist ja immer nur nette Resonanz. Also das macht ja immer das Herz auf. Also das ist immer gelungen. Ne?
Ja, ist der Wunsch sozusagen.
Ja, das gelingt komplett, finde ich.
Ja, danke schön.
Hast du schon weitere, wie soll ich sagen, Objekte in Planung oder Themen, die gestrickt werden?
Ja, also es gibt mehrere Sachen, die so, aber die in Planung sind, die vage sind. Also einerseits würde ich gern, ich habe gesagt, ich wäre gerne mal Neurologin geworden. Ich habe ja durchaus auch neurologische Objekte, aber neurologisch noch mehr machen. Und was wir ja eigentlich gar nicht jetzt so angesprochen haben, ich habe ja am Zirkus des Wissens Objekttheater, anatomisches Objekttheater für Kinder gemacht. Der Zirkus des Wissens in Linz.
Da gibt es auch so Videos,
kleine nette. Da gibt es kleine Videos dazu und die wollen halt Wissenschaftskommunikation mit dem Mittel der performativen Kunst machen. Und da haben wir eigentlich im Grunde auch die großen Organe durchgenommen und den Kindern halt vermittelt wollen, spielerisch. Und die etwas Älteren, das ist ganz oft bei den Feedback-Runden kommen, weil die haben nach dem Theater immer Feedback geben können. Mhm. Die sind nicht gleich gegangen, sondern es ist immer nur ein bisschen Diskussionszeit gewesen. Und die Älteren wollten immer wissen, ja, was ist mit dem Hirn und was mit den Nerven?
Ah, wirklich?
Ja, ganz oft die Frage gekommen. Auch im Josephinum habe ich Führungen gemacht für Kinder. Mhm. Und dann haben sie zeichnen dürfen, was sie am meisten beeindruckt hat. Jetzt ist zwar auf dem Cover von der Broschüre das Stammhirn mit den Augen, aber ganz viele haben die Nerven von der Wirbelsäule gezeichnet. Ja, ganz viele neurologische Zeichnungen. Ja. Und darum habe ich das Gefühl gehabt, ich möchte neurologisch noch mehr machen. Ja. Und dann gibt es auch noch was, wo ich vielleicht zur tibetischen Medizin mit diesen Baumstrukturen auch noch mehr
das machen hast du ja schon ein bisschen, aber...
Das ist noch nicht so ganz ausgegangen.
Genau, aber das nächste Projekt manifestiert sich schon gedanklich.
Sie pirschen sich heran.
Genau. Aber darüber sprechen wir nicht, über diese dreidimensionale... Mhm. Oder wolltest du, aber die Nerven, das ist ja machbar für dich, oder?
Das ist
total, so eine Nervenstruktur ist jetzt nicht...
Das ist gerade wunderbar, diese ganzen tubulären Strukturen, die sind zum Stricken wunderbar. Kann man in verschiedenen Größen machen und das möchte ich dann eben auch in... Im Moment mache ich ja eigentlich reale Größen, relativ
1:1
machst du. Ja, 1:1, also ist so groß und lang, daumendick, daumendick ist so ungefähr. Sicher... Beim Darmnervensystem, das ist so fein, da hört es irgendwann auf. Aber ich habe es auch ganz, ganz fein, aber in der Größe.
Ah, die Prostata, die Plazenta liebe ich auch total von dir.
Ja.
Die ist so ästhetisch schön, ja.
Die Plazenta ist auch, habe ich extra fürs Medizinhistorische Museum in Ingolstadt gemacht. Auch in der Größe, wie sie sein soll. Die ist aus Garn gemacht, Einsernadeln, sehr fein. Das ist
wirklich.
Ja. Mit der Eihülle und den Blutgefäßen. Finde ich auch, dass es ein schönes Objekt geworden ist. Ja.
Und also gut, du machst das 1:1 im Maßstab. Was ist die Quelle? Sind es einfach nur gute Anatomiebücher oder sind es dreidimensionale Objekte?
Erster Linie Bücher. Ich bin tatsächlich, das ist aber schon länger her, wieder aufs Anatomische Institut in die Währinger Straße und hab mir noch einmal anatomisch, also wirklich Leichen noch einmal angeschaut.
Ja, schon, oder?
Ja, aber das waren nur 2 Tage, weil ich war froh, dass ich es noch einmal anschauen habe können, wie das wirklich ist. Bringt mir dann nicht so viel. Hat mir dann doch nicht so viel gebracht, wie ich gedacht habe. Aber weil was ich mache, wenn ich stricke, ist, ich schaue mir mehrere Anatomieatlanten an, beziehungsweise in einem Atlas Vorderansicht, Rückansicht, Zeitansicht, dass ich wirklich ein dreidimensionales Bild von dem Ganzen habe. Dann fange ich zum Stricken an und im Strickprozess verifiziere ich das die ganze Zeit. Also darum im Seziersaal stricken ist irgendwie ein bisschen eigenartig. Ich stricke wirklich mit den Anatomiebüchern.
Und machst wieder auf und machst, also...
Ja.
Oder ist es meistens der erste Guss gleich der...
Nicht immer. Es wird weniger, dass ich es auftrennen muss, aber es passiert mir nach wie vor immer wieder mal. Da ist durchaus Experimentieren dabei. Also im Grunde brauche ich relativ lang, bis ich das Dreidimensionale wirklich erfasst habe, wie ich das mache. Dann muss ich mir überlegen, an welcher Stelle fange ich an. Und dann kann es ja sein, dass das Objekt in die umgekehrte Richtung wächst und gestrickt wird, dass man kopfüber eigentlich denken muss und dann Vorder- und Rückseite umgekehrt denken muss. Also das dreidimensionale Denken ist da schon anspruchsvoll eigentlich. Das muss ich halt dann immer wieder verifizieren, aber das klappt mittlerweile ganz gut.
Hast du für dich einen Farbcode? Also, dass du für gewisse Strukturen immer, das wirst du natürlich haben, aber wenn jetzt ein neues Organ kommt, die Farbe?
Eigentlich sind schon konventionelle Farben, also Arterienrot, Venenblau, Nervengelb, Leberbräunlich, Galle, grünlich. Also an diese Konventionen halte ich mich schon, aber dann gibt es dazwischen natürlich recht unterschiedliche Sachen. Also Lymphe sind ja manchmal bläulich dargestellt, manchmal grünlich. Da bin ich eher bei hellblau, bei der Lymphe. Aber es gibt natürlich so gewisse Freiräume. Also gerade beim Herz ist dann, welche Farbe hat sauerstoffarmes Blut, das eine Arterie ist, das vom Herz zur Lunge geht.
Im Unterschied nämlich zu den anderen
Das sind so Sachen. Oder eine Vene von der Lunge zum Herz ist ja besonders sauerstoffreich. Ja. Also da habe ich schon auch Farbcodes entwickelt dafür, dass ich da ein anderes Blau und ein anderes Rot nehme.
Was war das fuchsigste, schwierigste Objekt bis jetzt?
Ist die Frage handwerklich oder?
Wie auch immer.
Es ist.
Das ist gar keines, weil du eh alles gerne und gut machst. Aber.
Na, also am einfachsten zum Stricken sind Strickobjekte in Nadelgröße 3.
Ja, ja.
Größer wird schwieriger und kleiner wird auch schwieriger oder mühseliger, wenn es darum geht, man hat Geduld mit dauernd arbeiten. Wird mit Garnstricken schon schwieriger, dass man dann was zusammenbringt, aber die sind halt auch schöner. Dann gibt es aber die Sache psychologisch. Alles, was anatomisch ist, ist sehr schön zum Stricken. Ja. Alles, was pathologisch ist,
schön aussehen,
ist viel schwieriger zum Stricken.
Ja. Ja. Wirklich?
Ja. Weil man strickt ja
die sind auch nicht so ästhetisch schön.
Einen schwierigen Prozess.
Genau.
Ja, beim Uterus zum Beispiel, da habe ich mich eines Tricks aber auch bedient. Da habe ich dann, gibt es ja diese Serie der verschiedenen Stadien, da habe ich alle vier Stadien auf einmal eingestrickt und zum Fotografieren habe ich sie aufgetrennt. Das heißt, ich habe das erste Foto, Stadium 4, besonders aggressiv.
Ja, ja.
Und bin beim Fotografieren runtergegangen in die kleineren Stadien, was viel angenehmer ist gedacht, als ich denke, und jetzt kommt das noch viel belastendere Stadion, jetzt kommt das noch belastendere Stadion. Und die sind tatsächlich, wenn man sich damit beschäftigt und man identifiziert sich ja mit einem Objekt, schwieriger zum...
Das ist interessant, weil ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber deine Objekte sind immer, die sind ja weich und gemütlich und vermitteln so eine Geborgenheit, allein wenn man hinschaut, ohne dass man sie anhört. Aber diese Pato-Objekte, die nicht, ja, wie interessant ist das, obwohl es das gleiche Material ist, also wie... Und ich glaube, das ist jetzt nicht die studierte Mediziner denke, dass ich sehe, okay, da ist jetzt irgendwie was. Also vielleicht strahlen die das schon aus.
Ich glaube, es ist sicher die Message, die dahinter steckt, ist halt destruktiv. Krebs ist invasiver Prozess. Mhm. Und wenn man Glück hat, geht er gut aus, aber oft auch nicht. Also das glaube ich, das steckt halt einfach auch drinnen. Es gibt aber Leute, die sagen, gerade bei den histologischen Objekten, da sind ihnen die besonders gut gefallen.
Ja.
Also sagen wir so, die polarisieren mehr.
Ja. Besonders gut gefallen, weil?
Ja, vielleicht auch, weil es, also meine Idee ist da ja auch eine Sensibilisierung für schwere Themen mit einem Material, das aber normalerweise nicht abstoßend ist. Dass man so sich einschleicht und sagt, man setzt sich mit einem Thema auseinander, mit das man normalerweise gerne auf Seiten schieben würde. Und dass manchen das eben auch gefällt, dass genau das die Botschaft ist.
Das kann sicher so sein.
So ein bisschen aber die Subversivität des Materials, dass es eigentlich eher unerträgliche erträglich wird und man sich dadurch auseinandersetzen kann.
Aber es ist auch schwerer zum Stricken.
Ja, also weil es eben schon bei einem anatomischen Objekt, das ist das Leben, das ist eigentlich was grundsätzlich eher Freudvolles. Wenn man an die Pathologie dabei denkt, ist es einfach nicht so freudvoll. Sagen wir mal so.
Ja. Also jetzt kommen sozusagen Nervensystem, also äußere Nerven sind mir klar, Hirn. Da machst du
Sinnesorgane.
Machst du auch noch? Also nicht nur sozusagen jetzt verschiedenen Hirn-Hirn-Substanz, sondern.
Nein, Augen, Ohren, Innenohr, das ist ja euch auch sehr gut darstellbar. Die Bogengänge. Ich habe ein kleines Innenohr, habe ich ja schon einmal gemacht.
Ja.
Das ist schon auch ganz gut machbar.
Ja. So. Ja. Zum Glück gibt der Körper so viel her, oder?
Also ich habe es ja schon sehr berührend gefunden, sowohl bei den Kinderführungen im Josefinum als auch beim Zirkus des Wissens, wenn Kinder nachher herkommen, es taugt ihnen so und sie wollen einmal Medizin studieren.
Ja, dann ist es gelungen. Ja.
Dann denke ich mir, welches Feedback will ich sonst haben?
Super,
Also dass sie, egal jetzt ob es Kinder sind oder Erwachsene, man hat ja normalerweise eben keinen Zugang zu dem, was in einem Inneren sich abspielt. Manche wollen es ja gar nicht wissen, Hauptsache es funktioniert. Ja. Und wenn das Interesse erweckt, wie faszinierend eigentlich unser Körper ist und dass es aber auch was Beschützenswertes ist, aber auch was Verletzliches, weil Strickobjekte sind verletzlich. Ja. Einmal ein Messer ist verletzlich, aber so sind wir auch. Ja. Und dass da vielleicht ein Interesse am Inneren, aber auch das Gefühl, da muss man schon, das ist wert, darauf aufzupassen. Ja.
Schön, ja. Vielleicht gibt es mal eine Generation von guten Ärzten, die dann als Kind deine schönen Objekte gesehen haben und deswegen dann...
Ja. Das wäre schön.
Ja, wäre doch gut, gell?
Ja, das wäre schön, wenn wir da mal so...
Die auch diesen Eingangstest schaffen und so weiter.
Ja.
Da wäre nicht, also das hat wenig mit Stricken zu tun, habe ich das Gefühl, die Qualitäten, die da abgeprüft werden.
Das ist richtig. Aber natürlich ist es ja diese Medizindidaktik, wie viel lernt man beim Sezieren und wie viel lernt man eigentlich bei der künstlerischen Gestaltung anatomischer Objekte?
Und irrsinnig viel.
Das Aufbauende, dass was wächst, man hat was Kleines, dann kommt was dazu, das noch mehr und dann hat man plötzlich was Ganzes, ist ja didaktisch auch ausgesprochen interessant. Ja. Und der Goethe hat das ja zum Beispiel gesagt.
Okay.
Der hat ja die anatomischen Objekte, die es ja im Josephinum auch gibt, die kommen ja aus Florenz. Mhm. Und die hat er dort gesehen. Mhm. Und hat eigentlich dann eher zum Ende seines Lebens gesagt, solche Objekte gehören auch nach Berlin oder nach Deutschland, weil die Medizinstudenten brauchen die und am besten sollen sie auch solche Sachen selber machen.
Recht hat er, total.
Ja.
Wobei, du hattest ja, also jetzt auf dich bezogen, du hast ja vorher die Scherzo-Ausbildung gehabt, also du hast eh komplett einen anderen Zugang zum Körper gehabt. Mhm. Also beim Studium, das ist schon von Vorteil, würde ich mal annehmen.
Ja, also... In der Tat, das Haptische und auch von den Extremitäten bei der Massageausbildung hat man ja ohne dies so, aber das ist dann mehr so das, wie sagt man, Lokomotorsystem, Muskeln und Knochen, was man so in diesen manuellen Ausbildungen lernt. Das habe ich schon vorher wahrscheinlich ein bisschen besser gehabt als das andere. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie viele Schlundmuskeln es gibt, die man dann auswendig weiß und die Versorgung dazu.
Ja.
Da habe ich nicht so viel Vorsprung gehabt, sagen wir mal so.
Also beim Stricken gibt es sozusagen Pläne, also jetzt beruflich da. Mhm. Womit beschäftigst du dich sonst?
Beruflich?
Rückberuflich auch, ja, aber da, gut, das ist dreidimensionale. Da.
Also das beschäftigt mich in die Richtung eben, dass man da wieder sowas mit Zirkus des Wissens, mit der Dreidimensionalität machen kann, aber auch eventuell mehr die Haptik einzubeziehen. Mhm. Ich war bislang ja immer so, meine Objekte darf ich berühren.
Mhm. Ah.
Vielleicht wäre im Zirkus, aber eigentlich sind sie nicht zu berühren.
Ja.
Jetzt ist aber doch das eindeutige Feedback bei all den Ausstellungen und sonst immer, darf man das nicht berühren.
Ja, ja.
Also die Leute mögen meine Fotos und teilweise die Videos, aber am meisten gefallen ihnen direkt die Objekte, vor allem wenn sie eigentlich schön inszeniert in Vitrinen, die dreidimensionalen Objekte. Aber die sind halt dann immer in Vitrinen.
Ja.
Und ich überlege mir schon, wie kann man es machen, dass sie nicht so empfindlich sind und dass man es auch berühren kann.
Ja, ja.
Dass durchaus auch vielleicht so für Sehbehinderte ein Zugang ist, dass man sie abtasten kann und sich dadurch ein Bild machen kann mit Materialien, die... wo man sagt, ja, dann vielleicht kann man die relativ leicht reinigen sonstigen.
Ja. Ich war interessanterweise beim ersten Mal fast enttäuscht, als ich gehört habe, dass da Drähte drin sind, um das halt festzumachen. Ja, okay, also das musst du ihnen, glaube ich, also wenn die dann erwarten, okay, jetzt kommt ein flauschiges Objekt und dann ist das doch im Kern hart. Also,
ja, also die Drähte sind ja in erster Linie bei den Blutgefäßen und Nerven, also wo du diese tubulären Strukturen hast, die würden ja in sich zusammenfallen, wenn man keinen Draht hat. Das geht einfach nicht anders. Man kann natürlich auch ein anderes Material nehmen, aber eine Leber zum Beispiel hat keinen Draht drin.
Okay, das ist schon fein.
Ja, also was ich glaube hat, ist, dass eine Blutgefäß, das halt dann so ein bisschen wegsteht, dass dann doch wieder Draht ist, dass es nicht in sich zusammenfällt.
Ja.
beim Herz sind es auch nur die Blutgefäße, die dann zu den Lungen führen, die ein Draht haben, weil die würden ja sonst auch runterhängen. Mhm. Aber das Herz in sich hat keinen Draht. Ja? Sind in erster Linie diese tubulären Strukturen.
Und unendlich professionell aufgehangen auf diesen dünnen Fäden da. Also es ist schon, da hast du ein Team, die dich unterstützen oder das machst du auch selbst alles?
Ja, ich habe es das erste Mal in Graz gemacht, in der neuen Galerie im Johanneum. Da habe ich wirklich ein professionelles Aufhängeteam gehabt. Da habe ich es das erste Mal gemacht. Und an sich war es schon, sowohl im Josephinum als auch in Ingolstadt, im Medizinhistorischen Museum, dass ich da wen beiseite gehabt habe, die mir geholfen haben.
Und meistens in Taiwan?
Zwei Leute habe ich alles allein gemacht.
Eben,
in Taiwan habe ich es allein gemacht. Das war vielleicht ein bisschen auf Kosten der Genauigkeit, aber da war ich aber auch geschafft nachher, muss man sagen.
Okay.
Aber gut, es waren diese drei großen Skulpturen. Ja. Jetzt sind es ja noch viel mehr Objekte, die hängen. Also das konnte ich dann alleine auch nicht machen. Ja. Aber die drei, also wenn man es mehrmals gemacht hat,
dann geht's.
Kann man das schon machen. Besser ist es schon, wenn einer schaut und einer das montiert sozusagen.
So genial. Lass uns noch kurz über IASTM reden oder auch länger.
Ja, ja.
International Association for the Study of, was ist das? Asian Medicines.
Mhm.
Genau. Du bist Generalsekretärin, ehrenamtlich, fürchte ich, oder?
Du fürchtest nicht.
Ja, genau.
Es ist so.
Leider, genau.
Ja, ja.
Also auf jeden Fall urnett, weil wir uns halt regelmäßig treffen und Konferenzen abhalten.
Mhm.
Und die nächste ist in Singapur.
Genau.
Genau,
also die Taiwan-Konferenz, die du zuerst angesprochen hast, das war ja auch eine erste Konferenz.
Genau.
Und dann hätte die ja in John Hopkins in Amerika stattfinden können, aber aufgrund der jetzigen Situation ist das eigentlich nicht möglich. Und wir haben mehr oder weniger vor einem Jahr schon beschlossen, das machen wir nicht. Der Michael Stanley Baker ist ja Präsident von IASTM. Und der wird dann der Träger sein. Der wollte ursprünglich das 28 machen und 26 hätte in John Hopkins sein sollen. Und jetzt machen wir 27 eben in Singapur, in der Hoffnung, dass durchaus auch vom Bereich tibetische Medizin mehr Leute dabei sind.
Mhm.
Weil in Taiwan waren ja nicht so viele Leute.
Es war jemand aus Nepal.
Es waren schon welche. Es waren Leute aus Indien, aber die haben tatsächlich mehr über indisch Ayurveda oder sowas gemacht. Es waren schon Leute, aber es waren nicht so viele Leute, die zur tibetischen Medizin präferiert haben. Und das Schöne an IASTM ist ja, dass ja verschiedene Medizinkulturen zusammenkommen und dass es dann durchaus auch vielleicht um die Interaktionen von dem geht und dass es nicht rein akademisch ist, sondern dass auch Praktizierende ihre Erfahrungen reingeben sollen. Aber es soll jetzt keine Praktika-Anleitung sein.
Schon doch ziemlich akademisch, kalastik, würde ich denken, als jemand, der das...
Ja, also oft sind die Workshops ein bisschen ausgelagert.
Genau,
das ist eigentlich
halt
schade.
Genau, da gibt es wenig Überschneidungen dann ein bisschen.
Ja, also es gibt eigentlich seit Jahren durchaus beides, wo man sagt, es gibt praktische Workshops und dann gibt es Praktizierende, die was erzählen. Das würde eh schon mehr ins Akademische gehen oder die rein historisch oder sozialanthropologisch arbeitenden Leute. Da ist durchaus eine gewisse Diskrepanz, aber auch, weil es sich eingebürgert hat, dass das so zeitlich und räumlich oft sogar getrennt stattfindet, vorher oder nachher.
Okay.
Und das haben wir eigentlich auch überlegt für Singapur, dass das zwischendurch reinfließen soll, dass das wirklich sich mehr vermischt.
Und die Praktiker müssen dann auch ein Abstract schreiben, weil das ist ja eine der Hürden für die Praktiker, dass du musst mal also 100 Worte oder 250 Abstract schreiben, damit du da antreten kannst.
Ja.
Die Hürde müssen sie trotzdem nehmen.
Wie das jetzt früher gemacht worden ist, weiß ich nicht ganz genau. Aber meistens werden diese Panels dann organisiert.
Okay, dann kannst du sie einladen.
Und so. Da sind die Teilnahmebedingungen ein bisschen anders. Aber das muss man dann noch genau erklären, wo die wirklich teilnehmen und welche Form man teilnehmen kann.
Also ich würde das immer total nett finden, wenn bei so Konferenzen, wo es unter anderem auch um tibetische Medizin geht, dass halt wir alle aus dem Westen mit den Tibetern, mit den Menschen im Idealfall aus Bhutan und Nepal, aber also das findet so gut wie selten statt, ja, weil aus China man schwierig rauskommt als tibetischer Arzt.
Ja.
Schauen wir, wie es heuer in Kathmandu sein wird.
Ich überlege jetzt, in Taipei waren da Leute aus Tibet, aus China?
Also in Taipei, du meinst jetzt vor 2-3 Jahren?
Ja, letztes Jahr.
Waren da Menschen aus China? Da waren Hongkong-Chinesen, sonst waren da keine Chinesen und keine Tibeter aus.
Ja. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Tibeter nehme ich, glaube ich, gar nicht. Ja. Und ansonsten bin ich mir nicht so sicher. Ja. Aber es war ganz
schwierig,
wenig.
Ja.
War ganz wenig. Da muss man jetzt schauen. Vielleicht Singapur ist ein einfacherer Ort.
Neutral.
Und da muss man schauen. Das waren noch Restausläufer von der Pandemie, den Reisebeschränkungen. Ja. Wie das jetzt sein wird, muss man schauen.
Warst du als General Secretary jetzt schon vor Ort mal die Lokalisation testen und so?
Nein, also ich glaube nicht, dass ich vorher nochmal hinfahre, aber das war ich in Taipei auch nicht.
Ja.
Also ich fliege jetzt, wenn ich fliegen muss, fliege ich natürlich, aber ich mache jetzt nicht, also zu viele Flüge mache ich auch nicht.
Wobei du fliegst du eigentlich gern? Oder bist, also du hast ja doch derart viele internationale Konferenzen besucht.
Ja.
Also.
Ich habe keine Flugangst.
Ja.
Das nicht.
Ja.
Aber ein bisschen Flugscham, sagen wir so.
Ja. Weil ich merke, ein paar unserer älteren Kollegen, ich meine, wir werden ja auch langsam älter, die sind schon froh, wenn sie nicht mehr so viel durch die Gegend reisen müssen.
Ja, aus energetischen Gründen würde ich auch sagen, ich meine, ich bin ja an und für sich sehr mobil, dass ich in zwei Städten lebe. Das Reisen um des Reisens willens ist für mich jetzt keine große Motivation. Aber ich weiß nicht, ob du, fährst du zum nächsten Ayat, die ist in Kathmandu, ja?
Da bin ich, genau.
Genau.
August, genau.
Da habe ich auch vor, hinzufahren.
Super. Also, ich freue mich schon.
Genau.
Sehr sogar.
Das wird sicher auch schön. Genau. Wird eine große Konferenz, aber da kommt halt wirklich die Szene zusammen und das ist schon toll.
Aber die, wie ich gehört habe, ist es wieder die Schwierigkeit, also das ist ja Nepal, dass die tibetischen Ärzte aus Indien Probleme haben hinzukommen.
Auch die haben Probleme?
Aha. Genau, genau.
Aha.
Also das war irgendwie so die Geschichte.
Das heißt, aber das geht dann von Nepal aus, dass das mit das der Einreise schwierig ist?
Das dürfte für die tibetischen Ärzte in Indien Problematiken geben. Mit indischen, also so wurde es mir berichtet.
Ja.
Ja, schauen wir mal.
Ist ein schwieriges Thema, diese Sachen.
Ja. Weil es wäre natürlich fantastisch, wenn wir uns in Kathmandu treffen und dann sind die tibetischen Ärzte aus China da und wir sind dort und die Nepalis sind dort. Also
ja, und das war ja eigentlich auch bei diesen Konferenzen, da war in Harvard, war diese eine Konferenz.
Wie genial.
Und da waren tatsächlich Leute aus Indien und aus China da.
Ja, super.
Und das ist ja wunderbar, wenn die kommunizieren können.
Ja.
Zum Teil war es ja auch in Xining so.
Ja. Also ich liebe das immer, wenn das so stattfinden kann.
Ja, also das ist eben der Vorteil bei Konferenzen, dass man da sich informell einfach auch austauschen kann und Leute zusammenkommen über das Thema.
Gibt es denn schon für die Ayastam-Konferenz in Singapur 2027, gibt es schon ein Datum?
Ja, das ist im Juli.
Okay.
Ich sage jetzt einmal ungefähr 12. bis 16. Juli.
Aber das ist schon irgendwie online. Ich habe gar nicht
Das gesagt. Ist an sich schon online, genau. Aber der Call for Papers geht dann irgendwann raus. Wahrscheinlich wird die Abstract Submission im September sein. Dann geht das alles seinen Lauf.
Ja. Bah. Singapur.
Warst du schon einmal?
Ich war einmal.
Ich war noch nie.
Super skurril.
Nehme ich an, ja.
Also ich war auf einer kleinen Konferenz von tibetischer Medizin und das war so typisch in so einem, oder weiß nicht typisch, in so einem total klimatisierten Einkaufscenter im 4. Stock oder im 7. Und weil es da so viele Religionen gibt, führt es dazu, aus Respekt vor den anderen, dass du gar nichts mehr machen kannst. Also da durfte nicht mal ein Tanker aufgehangen werden, so ungefähr, um andere Religionen nicht zu verstören. Mhm. Also so viel geht die Freiheit, also es war, also... Mhm. Ja, davon abgesehen, dass das Essen gut ist und so weiter, aber es war schon auffällig, dass du echt okay.
Ja, es ist schon andere Welt irgendwo.
Straße musst, irgendwie, ja. Ob du über die Straße gehst oder nicht, den Kaugummi ausspuckst.
Ja, diese ja. Sachen sind da offenbar ja besonders streng. Ja.
Ich mag das gern, so interessante Plätze. Ja. Du warst ja so, glaube ich, in Bhutan mit dabei. Bei der Konferenz, genau.
Ja.
Die habe ich leider irgendwie versäumt.
Das war auch eine sehr schöne Konferenz. Das war für mich die erste Erstam-Konferenz.
2008 oder so war die, muss jetzt nicht
stimmen. Ich glaube, sowas ungefähr halt. Und dann war 2013, war es in Korea.
Genau. Dann
Dann war Kiel. Kiel,
genau.
Ja, und das muss man schon sagen. Also Erstam wird von allen ehrenamtlich am Leben erhalten und auch organisiert. Und es ist wirklich was Großes eigentlich.
Ja.
Und es ist eben nicht irgendeine Art Fake-Veranstaltung, wie es ja heutzutage alle möglichen Veranstaltungen gibt. Sondern das will wirklich die Leute zusammenbringen und stecken Leute drin, die sich engagieren. Mhm. Und ohne Ehrenamt geht es sowieso nicht. Ja. Also wenn die Leute anfangen zu bezahlen, das ist einfach nicht machbar. Ja.
Wir haben ja in der Vorbereitung gerade gescherzt, dass du so viel publiziert hast oder gerade dabei bist.
Ja.
Und dass das natürlich auch alles nicht bezahlt wird. Also wie skurril eigentlich.
Ja, ich meine, einige der Publikationen sind schon Output von Projekten.
Ja, ja,
also da bin ich fürs Projekt bezahlt worden. Aber genügend Sachen sind ehrenamtlich. Also ich habe ab 2017 bis 2022 war alles ehrenamtlich. Ich habe überhaupt keine Projektförderung gehabt. Alles, was ich da gemacht habe, habe ich für meine Weiterentwicklung gemacht oder ist durch Scherzo oder das Unterrichten irgendwo getragen. Da habe ich gar keine Förderung gehabt.
Und die jetzige läuft heuer aus?
Nächstes Jahr.
Ja. 27?
Ja, ist verlängert worden. Ja.
Ah. Ja. Okay, super, gratuliere.
Ja.
Ah, schön.
Ja. Genau. Und dann wird man sehen, was möglich ist.
Ja.
Ja. Fahrt wird man nie.
Nein, aber magst du noch mal einen Antrag stellen, oder?
Ja, eben das mit der Neurologie, das wäre schon, würde ich über einen Antrag machen.
Mhm. Ist zwar jetzt unhöflich, aber gibt es eine Altersgrenze bei FF?
Das wäre Altersdiskriminierung.
Ja, wirklich? Das ist so?
Ich weiß nichts. Also es gibt Programme für Jungakademiker, da gibt es Grenzen. Aber für die ganz klassischen Projekte gibt es eigentlich keine.
Okay.
Ja. Ja. Aber es wird natürlich bei diesen Projekten schon auch geschaut, wird jungen Menschen, werden Karrierechancen eröffnet? Das ist dann schon mit ein Entscheidungsgrund. Oder ist es wer, der es eigentlich eh nicht mehr braucht? Darum sind ja Leute, die ein Projekt einreichen jetzt von Universitäten, dann haben die vielleicht eine ganz kleine Position im Projekt, aber sie haben drei anderen Leuten als Mitarbeiter sozusagen eine Perspektive geboten.
Ja. Altersdiskriminierung, wie meint ihr? Ich meine, tibetische Medizin so im Großen und Ganzen, jetzt in Europa, wir hatten ja auch dieses Meeting online, sozusagen siehst du das stagnierend entwickelnd, also die tibetische Medizin auf verschiedenen Ebenen in Europa? Wie siehst du die Zukunft vor allem?
Naja, das ist eine komplexe Frage in Wirklichkeit. Ja, also das eine ist... ist grundsätzlich eine juristische Frage, die innerhalb von Europa völlig uneins geregelt ist. Die Frage, in welcher Form kann man tibetische Medizin überhaupt ausüben? In Deutschland könnte man im Rahmen vom Heilpraktiker was machen oder ich glaube Naturpraktiker gibt es in der Schweiz, in Österreich ist besonders restriktiv. Ja. In England ist es auch wieder anders. Also da gibt es so unterschiedliche Formen, das ist das eine. Ja. Bei den meisten muss man irgendwie eine Art von Legitimation haben. Das andere ist, die Qualität einer sogenannten Ausbildung innerhalb von Europa habe ich jetzt noch nichts gesehen, die so gut wäre, dass man es guten Willens oder guten Gewissens, besser gesagt, in der Form anwenden kann. Ich meine, natürlich kann man gewisse Typen sich überlegen, was tut denen gut, verhaltensmäßig oder irgendwie so. Also ich finde das Konzept der tibetischen Medizin ausgesprochen interessant, aber ist realisierbar? Das sind einerseits die juristischen Sachen, dann was ist wirklich übersetzt in einer Dimension, dass man wirklich damit arbeiten kann. Die andere Ebene ist eins, dass, sagen wir mal, vor 10 Jahren überhaupt das gesamte Thema Tibet populärer war.
Vor 10 Jahren, ja, klar.
Und
es wird jetzt immer weniger.
Und es wird weniger. Ja. Und es ist sowohl aus Sicht Leute, die sich dafür interessieren oder Klienten, wie auch immer, als auch im Allgemeinen Leute, die was machen wollen. Das merkt man an den Unis, dass viel weniger Studierende
bei uns
allgemein zu dem Thema was machen, zur tibetischen Medizin genauso. Umgekehrt gibt es einige Sachen, die immer angeschoben worden sind in den letzten Jahren und wo man sagt, na, es gibt vielleicht jetzt doch ein paar Sachen.
Und welche denkst du da?
Ja, was ich zum Beispiel Padma haben ein paar Präparate, die kenne ich mit den Lizenzen jetzt nicht aus, aber unter bestimmten Lizenzen haben. Und es gibt ja auch innerhalb von China sehr viel Forschung dazu. Die Literatur ist ja nicht übersetzt, also die wartet vielleicht schon auf Übersetzung, dass das auch von einer pharmakognostisch-naturwissenschaftlichen Ebene, dass man da ein bisschen einen besseren Zugang hat. Also ich glaube, innerhalb von China ist die Forschung, tut sich sehr viel. Was das wirklich dann nach außen kommt, ist eine andere Frage. Also da ist es ja durchaus auch ein Wirtschaftszweig für die tibetische Community geworden.
Für die tibetische Community?
Sowohl für die tibetische als auch für die chinesische.
Oder die Medikamente, die Pillen meinst du, oder?
Alles. Ob man jetzt Ausbildung, ich glaube, das ist ja ein PhD, PhD-Med sind die traditionellen Ärzte, wenn die in Schinning oder in Lhasa die Ausbildung machen, haben die ja eine Bewilligung, im Krankenhaus tätig zu sein. Das ist das eine, dass sie gut praktizieren dürfen mit der Ausbildung, aber auch was auf dem ganzen pharmakologischen Sektor sie tut.
Ja, ja.
Da ist von der Produktion der Grundbestandteile bis hin zur pharmakologischen Produktion tut sie ja irrsinnig viel.
Ja.
Ich will nicht sagen, dass alles gut ist, aber Richtung Qualitätssicherung ist ja auch sehr viel gemacht worden.
Ja. Interessant, dass die Chinesen sich so unterstützend bemühen für die tibetische Medizin, aber so ist es gerade.
Ja, also mit allen Vor- und Nachteilen. Ich glaube, es gibt sehr viele Investoren, chinesische Investoren, die Geld reinbringen, damit da was gemacht wird. Aber es bringt dann schon den Leuten auch eine gewisse Berufsperspektive, die es dann anwenden und ausüben.
Womit wir wieder bei deinem ursprünglichen Lehrer wären, der da so ein grüner Tara praktiziert hat.
Ja.
Hast du das Gefühl, dass das geht in China noch? Also die Ärzte lernen dann nur, also haben die noch einen Bezug zu buddhistischen Inhalten oder ist es nur mehr?
Doch. Schon? Es ist nur so, wenn man jetzt wirklich Patienten haben will, muss man auch eine staatliche Lizenz haben. Ist jetzt aber auch nicht ganz dumm, da lernen die Grundlagen der, sagen wir mal, vom Blutdruck messen über Hygiene, Pathologie, auf was muss man aufpassen. Die lernen all diese biomedizinischen Sachen auch, also nicht in der Intensität wie Dr. Med, aber die lernen dann schon eine gewisse Basis, um Klienten einschätzen zu können. Und die lernen natürlich auch die traditionelle Medizin, offiziell. Aber es steht ja jedem frei, aus der Familientradition oder in einer klösterlichen Ausbildung, zusätzlich das zu lernen.
Ja, ja.
Also in Kloster Kumbum, da war sie, die jungen Ärzte, die haben alle die staatliche Ausbildung gemacht und im Kloster die Klosterausbildung.
Ja. Weil also in der Ramsala ist es natürlich so, oder in Indien, dass ich finde, das ist noch ein zu diskutierendes Thema, wie viel wird dort traditionell gelehrt. Also wirklich, okay, hier ist der Güschi, den lernen wir auswendig, das sehen halt. Und wie viel machst du moderne Biomedizin und Anatomie und Physio? Zieht dir die Energie ab vom anderen? Mhm. Und also wie viel wird das gelehrt? Wie viel gehst du in Austausch mit westlichen Menschen, die dir da sogar eine Erfahrung haben, die sie nicht haben? Also das ist noch gar nicht leicht für die tibetischen Ärzte, weil du immer das Gefühl hast, du verlierst von deinen ursprünglichen Werten und Qualitätskriterien, die du gerne aufrechterhalten wolltest. Also
ich kenne die Diskussion, bin nicht Anhängerin der Diskussion, dass man was verliert, wenn man seinen Horizont erweitert.
Ja, das musst du dann sagen, so klar.
so viel zu meinem Standpunkt.
Ja, voll gut, ja, voll. Und ich fürchte, ich bin ganz bei dir, weil ich glaube sogar, dass sich die tibetische Medizin gar nicht hält, wenn die das machen, was sie, weiß nicht, zur Zeit des fünften Dalai Lama gemacht haben, das wird nicht gehen. Also, no way. Ja.
Jede Medizinkultur entwickelt sich auch. Aber es ist ja auch so, die Zweisprachigkeit gibt es doch auch. Ein Kind kann muttersprachlich eine bestimmte Sprache sprechen und lernt vielleicht vatersprachlich oder woanders eine zweite dazu. Und es sind auch verschiedene Denkweisen. Und die wenigsten Kinder gehen verwirrt daraus, dass sie zwei Sprachen lernen. Die meisten profitieren davon. Und ich habe ein biomedizinisch abgeschlossenes Studium. Ich habe eine Shiatsu-Ausbildung, die auch abgeschlossen ist und asiatisch denkend ist, wo auch immer jetzt dieses Asiatische zu verankern ist. Und solange man weiß, auf welcher Ebene man sich bewegt, finde ich, ist das kein Widerspruch.
Also, ich habe da für mich eine Lösung gefunden, aber ich bin gespannt, wie du es siehst. Also, Schulmedizin versus tibetische Medizin versus, was gibt es noch? Chinesische Medizin, das sind die, mit denen ich irgendwie denke. Du hast ja auch jetzt Shiatsu dabei. Also, wenn du jetzt mit Menschen, also wie denkst du? Vermischst du das? Separierst du das?
Also, ich versuche, also man muss schon wissen, auf welcher Ebene man gerade denkt.
Ja. Ja.
Wenn ihr von einer Meridianebene denkt, denke ich auf einer Meridianebene. Ja. Ich persönlich finde es keinen Nachteil, wenn man die zugehörige Anatomie mit kann und denkt. Ich habe es nie als Störfaktor gefunden. Aber weil du das angesprochen hast, dass in Tibet haben wir Angst, dass das Ursprüngliche dann verwaschen wird oder wie auch immer. Ich habe das in der Shiatsu-Ausbildung durchaus auch als Diskussionspunkt gesehen, dass manche Leute gesagt haben, sie können die Meridiane nicht mehr spüren, wenn sie Anatomie lernen.
Ja.
Die Diskussion gibt es auf der Ebene genauso. Ich habe damit nie ein Problem gehabt. Ich bin dann in den Kurs gegangen und habe, wie ich die Massageausbildung gemacht habe, habe ich damals schon alles gezeichnet. Also die Muskeln, ne?
Okay.
Habe ich alles gezeichnet. Und ich habe es abgepaust in Wirklichkeit aus dem Anatomiebuch. So gut zeichnen habe ich nicht können. Und dann habe ich es angemalt und so habe ich das gelernt. Bin dann mit meinen eigenen Zeichnungen in den Kurs gegangen und gesagt, ich habe das schon gemacht. Was habt ihr? Ich glaube, sie haben da ja irgendwie wahrscheinlich gerade einen schlechten Unterricht gehabt und dann. Aber der Widerstand, sich mit dem auseinanderzusetzen, weil man glaubt, irgendein Gespür geht verloren, das ist fast was Menschheitsinnewohnendes. Aber wenn man den verliert, diesen Widerstand, dann kann man nur profitieren, wenn man beide Ebenen mischt. Also nicht vermischt, aber kombiniert.
Für mich ist interessant, jetzt auch, wenn ich mit Menschen zu tun habe, ich schaue mir die Blutbefunde an, also schulmedizinisch, also ich denke dann immer hintereinander, ich bin ja nicht multitaskingfähiger, schulmedizinisch, dann theoretisch könnte ich auch ein bisschen in Form der tibetischen Medizin denken, aber ich denke halt dann TCM-mäßig und dann denke ich halt den Nierenmangel, also hintereinander so ungefähr, weil ich glaube, die Vermischung, dann verliert man etwas, ja. Das ist auch, wenn man sagen würde, Nierenmangel ist Lungenkrankheitsbild oder so, ich glaube dann hat man verloren, weil dann dient man dem jeweiligen System nicht. Also ich glaube auch, dass man Muskeln denken kann und Meridiane denken kann und tasten kann.
Genau.
Und beides gleichwertig, das müsste gehen.
Ja, aber die Sachen direkt zu vermischen oder eins ist gleich B oder sowas, das wird schwierig. Aber wenn man sagt, wir haben da ein Phänomen, ich erkläre das auf die Art und dieses ähnliche Phänomen kann ich auf die andere Art und Weise auch erklären. Ja. Vielleicht gibt es Überschneidungen, vielleicht auch nicht.
Aber ich bin immer total unzufrieden, ich bin nicht unzufrieden, aber wenn ich gefragt werde, wie wirkt Akupunktur und was ist ein Meridian und ein Akupunkturpunkt? Also wissenschaftlich erklären ist urlangweilig und nicht am Punkt, finde ich. Aber wie denkst du damit?
Ja, das ist auch ein schwieriges Thema. Ich spreche da gerne in Metaphern. Also, was ist ein Meridian? Das ist eine U-Bahn-Linie. Und was ist ein Punkt? Das ist die Station.
Das ist die Station, ne?
So ungefähr. Ja. Und wenn da ein Stau ist, dann ist ein Stau.
Das merkt man gleich, genau. Strohausfall ist vielleicht das da.
Ja.
Ein Skimangel, weißt du?
Ja.
Kannst du gelaufen.
Ja, genau.
Ja, wie gut, ja?
Ja.
Ich werde dich zitieren in Zukunft.
Ja, oder so.
Ja.
Also da gibt es ja eh auch im Chinesischen immer wieder so Metaphern, dass es mit einer Stadt oder die Organe sind ja mit Staatsorganen, König ist das Herz und so. Ja. Da gibt es eigentlich im Allgemeinen schöne Metaphern, wo man da oft sich mehr annähern kann, dass man trotzdem ein gutes Bild entwickeln kann, ohne dass es falsch ist. Weil wenn man wissenschaftlich spricht, dann ist mit der Sprache schnell was fixiert. Ja. Und das trifft es dann oft nicht.
Und dann verliert es was.
Dann verliert es was. Also diesbezüglich ist es richtig, dass es auch was verliert, wenn man es eins zu eins übersetzen will.
Ja. Naja. Am Schluss komme ich ja immer, ich habe dich eh vorgewarnt zu diesem Thema, wie du gerne sterben wolltest. Vorher noch, welche Themen würdest du noch, sollten wir noch durchbesprechen? Was gibt es noch auf der...
Wir haben eigentlich eh einen schönen Bogen jetzt gehabt. Mir fällt jetzt nichts ein, was wir konkret noch besprechen sollten. Oder wolltest du noch?
Na gar nicht. Mir fällt jetzt sogar noch eins ein, was ihr so einen Übergang macht. Aber mir dachte, vielleicht hast du noch irgendwas auf der gedanklichen Agenda.
Nicht unbedingt.
Okay.
Ja.
Dann, das ist nämlich im Telefon hast du das ja gesagt, die Organtransplantationsgeschichte.
Ja.
Die leitet uns jetzt so ein bisschen hin.
Ja,
oder? Also sozusagen, okay. Ich habe die nicht am Schirm gehabt, aber ich habe sie angeschaut. Genau, da hat's. Also vielleicht erzählst du das ein bisschen.
Ja, also ich habe eine Ausstellung in Gießen gemacht, im Universitätsklinikum Gießen, über diese Doppelausstellung Organtransplantation. Und das waren meine Ausstellungen, also Bilder von mir, in Gegenüberstellung mit Dankesbriefen von Transplantierten. Und es hat halt Awareness für Organe oder das Thema Organtransplantation zum Ziel gehabt. Und dafür habe ich einerseits Bilder genommen, die ich ohne dich schon gehabt habe, aber ich habe eigene Bilder dann kreiert. Einerseits, wie eine Nierentransplantation tatsächlich technisch ausschaut, wo so eine Niere hinverpflanzt wird und ist da, bei wem bleibt die Nebenniere dran oder auch nicht. Ganz, ganz einfaches Bild eigentlich.
Die Ausstellungskuratoren, also die sind auf dich herangetreten und haben gesagt, wir machen das, wollen sie nicht mitmachen, oder?
Genau, genau sowas. Die wollten eine künstlerische Begleitung zu dem Thema haben und sind auf mich gestoßen. Und ich habe es auch interessant gefunden, weil ich mich mit Organtransplantation eigentlich auch schon beschäftigt habe, wie das in verschiedenen Kulturen betrachtet wird mit Unversehrtheit des Körpers und Spende an wen anderen.
Frage ich dich dann über deine Sichtweise aus Sicht der tibetischen Medizin, aber machen wir weiter.
Ja, ja. Und also bei den Nieren geht es ja eigentlich zwar sehr wohl darum, dass die erkrankte Person schwer krank ist, wer andere kriegt ja kein Spendeorgan, aber normalerweise sind sie ja Lebensspenden, meistens aus dem nahen Umfeld. Also das ist eine ganz starke Beziehungs- und Familienthematik, die da angestoßen ist. Bei den Todspenden ist es ja noch einmal was anderes. Das kriegt ja normalerweise auch immer nur jemand, der selber sterbenskrank ist und auf ein Organ wartet und nicht weiß, wie lange er ohne dem Organ noch leben kann. Gleichzeitig weiß die Person aber, dass eine andere Person stirbt.
Ja, ja.
Und das ist schon psychologisch auch eine ganz schwierige Sache eigentlich. Das Beste ist natürlich, wenn sie zu Lebzeiten jemand entscheidet, ganz bewusst, wenn sie meinen Körper noch brauchen könnt, mache ich das gern, dann ist es eine bewusste Entscheidung. In Österreich ist ja eigentlich keine bewusste Entscheidung, kann man nur bewusst ablehnen.
Ja.
Und das führt eben dazu, dass es dann oft schwierig ist, zu dem Zeitpunkt, wo es dann entschieden werden muss. Aber es ist schon ein ganz heikles Thema mit dieser Unversehrtheit und wann darf man Organe nehmen oder wann nicht? Was ist da? Gibt es ganz kontroversielle Themen dazu? Im Christentum, also eigentlich, also katholische Kirche ist dafür, also deklariert sie, mehrere Päpste haben sie dafür deklariert.
Als Akt der Nächstenliebe.
Als Akt der Nächstenliebe. Okay. Und im Evangelischen ist es mehr die eigene Entscheidungsfreiheit. Das liegt aber auch am Evangelischen als solchen, die halt viel mehr die eigene Entscheidung haben wollen. Genau. Im Judentum ist es sehr kontrovers. Ablehnung bis durchaus vollkommene Zustimmung. Und zwischendurch gibt es auch so, ihr könnt alles von mir haben, aber nicht mein Herz. Kann man machen. Oder ihr könnt alles machen, was nicht zu viel Durchblutung braucht. Mhm. Mhm. Also ihr könnt meine Hypophyse nehmen oder Cornea, was auch immer. Also da gibt es so graduelle Abstimmungen, was ich auch sehr interessant finde. Auch eine bewusste Entscheidung. Und im Buddhismus wird es ja auch sehr kontroversiell diskutiert. Die einen sagen, genau in dem Zeitpunkt des Übergangsstadiums ist es ganz schwierig, da was rauszunehmen. Das stört ich bin jetzt buddhistisch nicht so versiert, dass ich es genau erklären konnte. Aber dass es eben ein Störfaktor ist, genau in der Zeit einzugreifen auf diese Art und Weise. Ich habe mit Thulku Dashi Rinpoche darüber gesprochen. Ja. Und er hat gesagt, es ist ja das Beste eigentlich, was einem passieren kann. Genau in der Zeit, wem anderen das Leben zu retten und wem Organe zu schenken. Ja. Ja. Wo auch sozusagen ein gewisses Mitgefühl, ein gewisser Altruismus
noch Verdienstanhäufung,
ist. Und im Islam ist es ja auch nicht so unähnlich. Da gibt es auch ganz schwierige Fragen mit, der Körper soll so schnell wie möglich bestattet werden und unversehrt sein. Aber wo eigentlich die Solidarität mit den anderen Menschen ein ganz wichtiger Teil ist und wo in Zeit von Ramadan durchaus oft mehr Spendeausweise ausgefüllt werden, weil das Mitgefühl mit den anderen, die Solidarität, ein wichtiger Faktor ist. Da gibt es aber trotzdem ganz heterogene Meinungen, die das nicht so liberal sehen und strenger, viel strenger sehen.
Natürlich, wenn du 10 Buddhisten fragst, kriegst du 10 Antworten wahrscheinlich. Ja. Aber ich glaube, eine Standardantwort, dass natürlich von dem Zeitpunkt, wo der schulmedizinische Tod eintritt, also wo wir die Nullinien EEG schreiben, so, bis die Tibeter sagen, das Bewusstsein hat den Körper verlassen, das dauert ja verschieden lange. Und das kann eine Zeit, also jetzt das Projekt von der Taunis ungefähr. Mhm. Und fein ist, wenn das Bewusstsein oben den Körper verlässt, hier. Und deswegen greifst du die Leichname oder die Sterbenden oder gerne nicht an. Und wenn du das Bewusstsein geht dann an nicht vorteilhaften Stellen, verlässt es den Körper. Also das ist, glaube ich, das wäre so eine Standardantwort.
Ich weiß, es wird durchaus so kontroversiell diskutiert und skeptisch diskutiert. Im Grunde muss man sich damit auseinandersetzen und entweder zustimmen oder sagen, das dann nicht. Mhm. Da muss man es bewusst ablehnen. In Österreich muss man sich eintragen, dass man es bewusst ablehnt. Ja, das kann man ja machen. Ja, wenn man wirklich der Meinung ist, das ist Hardcore, das bringt mich in Schwierigkeiten künftige sozusagen, dann sollte man es ablehnen.
Nein. Ja, ich auch nicht.
Nein, weil ich mit dem ganz gut leben kann, falls wer meine Organe brauchen kann, wenn es wirklich nichts mehr zum Retten ist, wenn sich wer andere darüber freuen kann. Also ich habe es nicht abgelehnt.
Ich auch nicht. Ja. Lustigerweise, um das auch noch zu verbalisieren, in der chinesischen Medizin ist ja das, die haben ja wieder anderes Wording, aber das Hun ist irgendwie mit dem Blut verbunden und deswegen sind interessanterweise ja so Bluttransfusionen nicht unproblematisch aus Sicht der chinesischen Medizin, weil du das Hund des Spenders kriegst. Und die Organe haben weniger Charaktereigenschaft des Spenders als das Blut. Also wenn du jetzt das Herz wem auch immer kriegst, die Frage ist, wie viele Eigenschaften kriegst du dann von der Maria oder wie immer sie geheißen hat? Und oder nicht?
Die hast bei uns genauso diese Fragen. Wie viel lebt von der Person dann noch in mir? Ja? Und die Leute stellen sich diese Fragen. Ja. Das ist schon tricky an und für sich. Aber das ist ja dann ja fast so eher wie Richtung Zeugen Jehovas, bei denen ja das Blut das eigentliche Problem
ist. Interessant, also eine gewisse Parallele. Ja. Aber warte mal, ich muss nochmal zurück, weil das war irgendwie interessant, du hast also unterschieden zwischen denen, wo die Menschen das freiwillig geben, wie die Nieren, und die, wo man das nicht mehr freiwillig geben kann. Mhm. Hast du Kontakt mit Menschen gehabt, also bei deiner Ausstellung sicher, oder die Organtransplantation bekommen haben? Mhm. Wie war die Resonanz auf deine...
Ja, an sich durchaus wohlwollend und schön. Ja. Gibt ein sehr schönes Bild, wo ein, also ich habe ein Bild gemacht, wo, das ist aber für Lebensspende, bei Nierenspende, meine zwei Püppchen, du kennst sie, liegen im Bett und einer hat dem anderen eine Niere gespendet. Und das ist sozusagen, habe ich mit so einem Kanal verbunden und die Niere liegt ihm in der Mitte. Und das Bild hängt so und die zwei stehen neben dem Bild und geben sich die Hände.
Ja? Ja, ja, ja.
Und haben genau diese Geschichte durchlebt. Ja. Es ist wirklich so ein schönes Bild. Ja. Denke ich mir, okay, wenn das ist jetzt nicht, ob das jetzt Kunst ist oder nicht, über das will ich gar nicht diskutieren, wenn man mit so einem Bild diese Resonanzen hat, das ist dann schon schön.
Ja. Ah, weil du Kunst sagst, irgendwo in einer irgendeine Kurzbeschreibung von dir, Katharina Sewernick, was war das? Anthropologin, Medizinerin und Künstlerin. Und ich dachte, yes!
Also, ja, es wird durchaus, also die KI ist der Meinung, ich bin Künstlerin, bin ich draufgekommen. Ja, genau. Und ja, grundsätzlich sehe ich es schon auch so, warum nicht, ich habe keine künstlerische Ausbildung, aber das Mittel der Kunst, das verwende ich. Und ich bin jetzt noch gedanklich ein bisschen bei der Organtransplantation. Ja. Die geht nämlich jetzt ins Kerkhoff-Klinikum. Das ist in der Nähe von Frankfurt. Das ist ein Herzklinikum, spezialisiert auf Herz. Okay. Und die werden auch zwei Objekte zusätzlich ausstellen. Also das wird jetzt ein bisschen eine Wanderausstellung in verschiedenen Kliniken. Und da kommt aber ein anderes Organ dazu. Also da kommt ein Herz, das ich jetzt gerade noch fertig mache, das eben nicht zur Organtransplantation ist, sondern ein LVAD, das heißt Left Ventricle Assistant Device. Da wird das Herz unterstützt technisch. Das heißt, es wird an der Herzspitze Blut abgesaugt und in die Aorta wieder eingebracht über einen Träger. Ja. Damit kann man sozusagen ohne Spenderherz auch noch das ganz gut überbrücken. Ja, ja. Der Nachteil ist, man kriegt wahrscheinlich kein Spenderherz. Weil
dann ist man da immer.
Und dann ist und so toll ist die Lösung auch wieder nicht. Man hat ein Kabel, das nach außen verbunden ist. Es ist so einfach alles nicht. Aber Schwerherzkranke haben es schwer.
Und das ist eine Auftragsarbeit jetzt so ungefähr. Also das musst du liefern bis 13. März oder irgendwann.
Genau, die wird Ende März wird die dann dort eröffnet werden.
Nein, ich habe einen mir nahestehenden Menschen, der von seiner Mutter eine Niere bekommen hat. Und das ist schon eine schöne Geschichte.
Ja.
Also es ist eine Tibeterin und die wurde dann extra eingeflogen und es wurde gezahlt. Also es ist fantastisch. Ja. Schon. Also das schweißt schon nochmal mehr zusammen.
Also das dürfte wirklich so sein, wenn das nicht auf Druck ist, dann ist es natürlich was anderes. Aber wenn das wirklich auf Freiwilligkeit und aus persönlicher Liebe entsteht, dann ist das noch einmal unglaubliche Verdichtung der Beziehung.
Gibt es noch, also für eine Strick, gibt es da noch Themen, die du noch gerne erschließen wolltest, außer die Nerven?
Neuro? Ja, also ich möchte histologisch mehr machen und durchaus schon auch schnitttechnisch. Also das Herz, das ich jetzt mache, ist ein offenes Herz, also ein Vierkammerblick mit den Chordatendine und Herzklappen, aber trotzdem dreidimensional. Also auf der Ebene möchte ich mehr machen. Ja. Man kann immer mehr machen.
Ja. Ja. Freak-mäßig. Tja, dann kommen wir langsam zur letzten Frage, oder?
Ja.
Genau, also so ein Sterbeprozess. Das war einfach meine abschließende Frage in der Zeit, wie du gerne sterben wolltest. Also darf ich sie auch gerne stellen.
Ja, ist nicht so leicht zu beantworten, weil ich in der glücklichen Situation bin, mich im Moment nicht direkt damit auseinandersetzen zu müssen. Aber in der Tat ist das, was ich auch mit diesen Bildern ja ausgedruckt habe, so sehe ich das auch. Also wenn man weiß, es geht Richtung Tod aus irgendeinem Grund, dass man versucht, das so zu gestalten, dass das, was einem nur wichtig ist, seien es letzte Gespräche, letzte Wünsche, dass man das noch aktiv machen kann, soweit es machbar ist oder zumindest erleben kann, dass man leichter Abschied nehmen kann, also dass der Prozess möglich ist. Umgekehrt würde ich mich fürchten, wenn man Demenz ist, weil das genau dann nicht mehr so aktiv gestaltbar ist und verstehbar ist. Und das wissen wir ja nicht. Wir wissen nicht, in welcher Situation wir sind. Ja. Wenn man direkt da dran ist, weiß man es. Ja. Ja. Aber jetzt ist es ja eigentlich hypothetisch. Aber im Grunde wäre es für mich auch, also das zweite Bild, wo man sagt, da gibt es auf der einen Seite Schulmedizin, auf der anderen Seite die liebenden Angehörigen und auch eine Atmosphäre mit Umfeld, würde mir auch irgendwann so eine Kombination wünschen, eine gute palliativmedizinische Betreuung, also nicht invasiv ausreizen, was medizinisch möglich ist, sondern palliativ so gut wie möglich begleiten, dass halbwegs die Lebensqualität da ist und gut rüberkommen. Mhm. Im besten Fall in der Nähe von Angehörigen, vielleicht aber auch allein. Das weiß man nicht, wie es dann ist. Ja. Mhm. Kann man sich ja nicht unbedingt aussuchen.
Kann man sich nicht aussuchen. Ja. Ne? Ja. Ich merke gerade, ich bin froh, dass ich selber noch nie gefragt wurde, weil ich wüsste auch gar nicht, also wie ich antworten würde. Also es ist eine spannende Geschichte, gell? Sich damit. Und wahrscheinlich ändert sich es auch im Laufe der Lebensphase.
Das ist sicher, was sich ändert. Und vor allem, man kann ja nicht alle Eventualitäten ausdenken. Es kann ja Autounfall sein und man ist gleich weg, aber es kann ein Autounfall sein und man ist 3 Monate auf der Intensivstation. Und vielleicht geht es einem eh nachher gut, aber vielleicht wird es immer schlechter. Ja. Das weiß man alles nicht. Darum kann man die Koordinaten nicht sicher sagen.
Aber du bist jetzt auch in die Richtung gegangen, weil da habe ich drüber nachgedacht, ist der Autounfall die bessere Lösung oder das Siechtum? Und so ein bisschen Siechtum ermöglicht halt, dass man sich noch verabschieden kann, dass man noch so ein paar gute Gespräche führen kann. Also das hat doch eine Schönheit an sich, wenn man nicht so rausgerissen wird.
Ja, also eigentlich ist in unserer Familie so ein bisschen diskutiert, wenn ja der plötzliche Herztod ist ja eigentlich ein schöner Tod, weil das Sichtum ist nicht da, die große Verletzung ist nicht da. Für einen Sterbenden ist eh das Schönste, also glaube ich zumindest. Ja. Aber für die Angehörigen halt nicht. Ja. Also ich glaube, wenn sie beide im besten Fall gemeinsam damit auseinandersetzen können, es dauert nicht mehr lang, aber was können wir uns jetzt noch sagen gemeinsam? Das wäre auf jeden Fall das Wünschenswerteste. Und nicht verdrängen. Ich glaube, das weiß ich auch nicht. Ich sage das jetzt so, wenn es dann soweit ist, ob man denkt, also lieber verdränge das Thema jetzt eigentlich, bis es nicht mehr verdrängbar ist. Ja. Aber ich glaube, besser ist es, wenn man es schon bewusster angeht. Ja.
Ich habe immer, also ich gehe nicht oft ins, also manche Menschen darf ich im Hospiz ein bisschen begleiten. Und da gibt es schon die das bis am Schluss verdrängen, auch als Strategie.
Ja, kann. Also es muss eh jeder entscheiden. Ja. Ich kenne einen Fall, der hat sehr viel, also der hat das verdrängt, dass er wahrscheinlich ein Karzinom hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo es nicht mehr verdrängbar war. Dann hat er aber nur mehr einen Monat gelebt. War das ein Fehler oder nicht?
Who knows? Die guten Fragen haben keine einfachen Antworten. Immer. Ja. Das ist immer.
Ich denke, wach dabei zu sein, ist schon die günstigere Variante. Ja. Aber es muss eh jeder für sich das entscheiden. Ja. Aber ich weiß nur, es gibt schon viel Tragödien, wenn das verdrängt wird und auf einmal ist der Tod da und alle sind entsetzt, haben sich nicht beschäftigt damit. Sind keine schönen Geschichten. Ja. Also es ist schon, finde ich, eine ärztliche Pflicht, die Leute dahin zu führen, dass sie darüber nachdenken. Mhm. Ist aber natürlich nicht einfach umzusetzen im Klinikalter. Da ist die Palliativmedizin eben so wichtig. Ja. Aber wer landet auf der palliativmedizinischen Station und wie viele Leute leben so irgendwie?
Naja. Danke dir für unser Gespräch.
Ich danke fürs Gespräch.
Danke dir für die Antworten.
Ich danke für die Einladung.
Ich weiß gar nicht, wie lange wir uns schon kennen, aber sicher schon. Lass mal überlegen. Weißt du es? Späten 90er Jahre.
Sowas?
Also gute 25 Jahre.
Ja, ich würde auch sagen zwischen 25 und 30 ja. Jahren. Ja.
Dann freue ich mich auf die nächsten 25 Jahre.
Ja, genau.
Viele schöne Projekte und Ideen.
Genau, dann setzen wir uns wieder zusammen ja, genau. Und reden. Und schauen wir, wie sehen wir jetzt ja, genau. über das Altern.
Ja. Danke dir.
Ja.
Es war meine Freude. Alles Liebe.
Gerne, ja. Dir auch.
Super.